Und damit herzlich willkommen zur Alarmstufe Beige Folge
19. Jetzt kannst du schon nicht einfach so eiskalt.
Wir reden heute über eine Mission. SpaceX kann man jetzt touristische Flüge irgendwie bald buchen, wahrscheinlich in jedem Reisebüro. Und wir reden über Hollywood.
Oh ja. Yeah.
Hallo Paul.
Ein herzliches Willkommen.
Hallo Mischa.
Hi Conny, hi Paul.
Folge 19.
19.
Wir haben ja bald Jubiläum, 20, darüber müssen wir uns was überlegen.
Ist 20 schon Jubiläum? Kann oder eher 25?
Ja, in der März-Ausgabe haben wir ja noch was vor, da wollen wir heute am Schluss ja ein bisschen hindeuten dann, worum es dann geht.
Ist das so?
Falls du den Redaktionschat-Verlauf nicht mitbekommen hast, lieber Mischa, ja, das ist so. Okay. Aber wir erzählen dir das nachher. Ihr müsst wissen, Mischa ist viel beschäftigt, der hat kaum Zeit. Neulich habe ich ihm eine lange Anfrage geschickt mit ein bisschen Winsel und Verzweiflung. Es ging um eine Photoshop-Geschichte und ich überlege mir, wie ich das verpacken kann, dass er vielleicht sagt, ja, guck ich mal drüber. Es kam nur Nein, Ausrufezeichen.
Was? Dachte ich mir, okay. Das weiß ich gar nicht mehr. Okay. Musst du ja nochmal nachgucken.
Ja, ich habe dich gefragt, ob man ein Bild einfach größer machen kann.
Ach so, ja gut, es
Nein.
ist halt einfach.
Nein.
Mit Ausruf.
Nein.
Du kannst halt einfach aus.
Du kannst nur UFOs größer machen bei Photoshop.
Du kannst nur bis zu einem gewissen Maß sinnvoll vergrößern.
Man kann also nur Alien-Bilder größer machen, die dann verpixelt sind.
Ja, dann sind sie halt verpixelt. Aber dann brauchst du eine größer machen, dann kannst du auch das kleine Bild in groß drücken.
News. Wir schauen auf die Nachrichten. Grenzwissenschaft aktuell schreibt, bis 2026 soll im südenglischen Cornwall ein neues Radioteleskop entstehen, mit dem Astronomen hauptsächlich nach außerirdischer Intelligenz suchen und dabei ein neuer Ansatz jetzt verfolgt werden soll. Und zwar, es soll hauptsächlich nach Geräuschen außerirdischer, und jetzt halte ich fest, Mischa, Fabriken und Kraftwerke gefahndet werden. So ist es in der Pressemitteilung zu lesen. Die traditionelle Suche nach extraterrestrischen Intelligenzen soll beiseite gelegt werden, da es dort trotz jahrelanger Suche keine Ergebnisse gab.
Aber Maschinen.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Alter.
Man sucht nach Fabriken, aber er sagt, die Zivilisation lassen wir jetzt außen vor.
Vielleicht gibt es ja dann den UFO-Index, den DAX fürs Weltall.
Mhm. Da hast du aber
der erste ETF ist übrigens schon da, ne, wo sich mit Weltraum beschäftigt. Ist jetzt gestartet. Der erste ETF, wo nur Space-Dinger drin sind.
Okay, nur so Satellitenkram und sowas.
Ja.
Und
Radar, wer da eine Option drauf hat.
Schon Zukunftsding. Vielleicht haben wir da ein paar Insider-Informationen, können reich werden.
Das wäre natürlich ein Traum, aber dafür kenne ich mich zu schlecht am
Aktienmarkt. Oder wir machen es wie GameStop. Aber andere Nummer.
Ganz hartes Thema.
Das stimmt. Ja, auf jeden Fall gibt es jetzt diesen neuen Ansatz und ich finde es ganz interessant. Und der Standort für das neue Teleskop wird derzeit nach zwei Örtlichkeiten sondiert. Zum einen nahe irgendwo in Cornwall und das andere am Rande des Nationalparks in North Yorkshire.
Aber immer England.
Finanziert soll das Vorhaben durch eine Crowdfunding-Kampagne und private Investoren.
Ah, gut,
bist doch Crowdfunder gewesen bei manchen Projekten.
Ja, das habe ich dann auch teilweise den größten Teil bereut. Aber es ist, ich denke mir immer nur, diese großen Radioteleskope, es hat ja schon einen Grund, dass sie das irgendwo
bitte
in der Wüste gestanden haben. Das Teleskop, das doch letztens zusammengefallen ist, hat man doch auch eben aufgrund der Größe und der Bauweise in so eine natürliche Senke reingebaut.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du sowas auch in Cornwall hast.
Oder du machst es wie Harald Lesch. Mischa hat ins Hausaufgabenportal ein Harald Lesch-Video durchgesendet.
Aber habt ihr es mal bis zu Ende geguckt?
Ja, ich
geguckt?
Hab's bis zum Ende geguckt. Ich hab's geguckt.
Was mein Harald Lesch immer so kritisiert wird.
Weißt du, was
wird?
Seine geile Idee war?
Was?
Nachdem so viel Schrott um unseren Planeten Erde ist und wir deshalb nichts empfangen können von außerirdischen O-Tonen, Harald Lesch, will er auf die Rückseite des Mondes einen Satellit stellen.
Ja, quasi eine Antenne zum Apfel. Ja, gut, du meinst, da ist kein Platz mehr wegen Luna City.
Eins aufbauen, wo so viel Schrott ist, dass du nichts mehr empfangen kannst. Ey, sorry, es war zu geil.
Also.
Nee.
Das Teleskop in Arecibo ist übrigens auch Bestandteil im Film Contact, ne? Das will ich nur mal erwähnen.
Ja, bei GoldenEye auch.
Ja, richtig, aber den habe ich nicht geguckt, den fand ich doof.
Ach so, das ist so ein James-Bond-Ding, ne?
Ja, wo er den ferngesteuerten 7er BMW
hat. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie einen James Bond gesehen, noch keinen Star Wars. Es tut mir echt leid, ich werde gehasst von der Film-Community.
Naja, wir gehen ja heute in Hollywood rein, dann kannst du ja vielleicht ein bisschen Motivation tanken, du, wer weiß.
Ich gehöre nicht zur Hollywood.
Connys Lieblingsfilm ist Blade Runner.
Ja, genau.
Nee, jetzt neuerdings Contact, weil ich glaube, ihr habt ihn geguckt, oder Flash, wie ist denn das?
Ja, den haben wir geguckt. Ich habe ihn zum 100. Mal wahrscheinlich gesehen.
Und Conny hat wahrscheinlich gesagt,
Nee, der Conny findet ihn auch gut.
Ich finde ihn auch gut, aber ich wollte einen Online-Timer starten, ich komme aber nicht drauf, weil wir haben keine Uhr laufen. Egal.
Macht nichts.
Ich gucke jetzt einfach mal. So.
Ja. Aber laut Hörern sollen wir ja 4 Stunden gehen und einfach jede Woche kommen.
Wir haben auch noch Hörerfragen später.
Jede Woche kommen wir nicht dazu. Ja, die Hörerfragen sind auf meinen Moderations-.
Also nochmal, um auf das Radioteleskop zurückzukommen. Ich bin mal gespannt, ob sie da in England einen gescheiten Platz finden. Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Ja, wenn sie ihn gefunden haben, geht's so eh nicht, weil so viel Müll um den Planeten ist.
So eine Crowdfunding-Kampagne.
Braucht er nicht crowden, weil es geht ja nicht, weil Harald Lesch hat gesagt, es gibt zu viel Müll um unseren Planeten, dass wir was empfangen können.
Also es wäre natürlich besser ohne Müll. Ne? Das ist so wie, du kannst natürlich hier auch in den Himmel gucken, siehst ein paar Sterne, aber wenn du einmal in der Wüste in den Himmel geguckt hast, ohne Lichtverschmutzung, da siehst du schon wesentlich mehr. Ich denke mal, dass das ein ähnlicher Effekt ist. Ne?
Ich glaube da nicht dran. Nee.
Ich glaube das schon, dass es funktioniert. Ja. Aber ich finde es halt geil, dass die nach irgendeiner Autofabrik suchen. Da
aber
oben.
Aber nicht nach Menschen. Wieso? Guck ich
vielleicht
mich erst mal
eine
nach
Missinterpretation
Leuten?
Und die sagen, wir suchen jetzt nach extraterrestrischen Maschinen anstatt nach Leben.
Ich glaube, es ist wahrscheinlich die insgeheime Vorbereitung darauf, dass wir, wenn die Touristen dann irgendwann da mal fliegen, dann demnächst mit in der Musk-Rakete, dass sie dann da so Fabriken sind und denken sich, ah ja, das sind die wir die ganze Zeit gesucht haben. Alles klar, da hat ja alles seine Richtigkeit. Aber Menschen leben da ganz sicher nicht oder außerirdisch.
Zum Projekt Zebro kommen wir auch noch irgendwann. Waren wir auf dem Mars, schreibt eine britische Zeitung. Die Briten haben ganz schön viel UFO-Kram in ihrer Presse, im Gegensatz zur deutschen Presse.
Da hatten wir doch auch ein Hausaufgaben-Video.
Die Bibel vergessen haben wir da.
Ja, die Bibel auch vergessen.
Und zwar gibt es ein YouTube-Video, was die Runde macht. Das verlinken wir auch hier unten dann. Und zwar gibt es einen Film, der eine wackelige Aufnahme des Planeten zeigt. Micha, halt dich bitte zurück. Es wackelt. Es ist einfach so. In den 70ern hat man mit den Kameras, gab es noch keine Stabilisatoren. In den 4K-Kameras.
Okay, gut.
Beginnt mit einem Schild und der Aufschrift nicht für den öffentlichen Vertrieb. Muss also echt sein.
Also, was man zu dem Video schon rausgefunden hat, ist, also man sieht ja parallel eine, wie, sagen wir mal, durch das Fenster eine Raumschiffluke, eine Planetenoberfläche abgefilmt wird, die sehr rot, orangelich aussieht. Mhm. Und es wird in dem Video, glaube ich, überhaupt nicht erwähnt, dass es der Mars sein soll. Es ist aber auf jeden Fall, hörst du mehrere Astronauten im Hintergrund reden, die erklären, wie toll das da aussieht und wie beeindruckt sie sind und dass sie nicht gedacht hätten, dass sie es irgendwie so weit schaffen. Aber diese Audiospur stammt, und das wird auch in dem Video thematisiert, weil ganz am Schluss nimmt sich dieses Video ja selbst auseinander. Ja, zumindest den Link, den du gepostet hast. Da gibt es nämlich Leute, die dieses Video untersuchen, auch diverse YouTube-UFO-Kanäle. Hat mir herausgefunden, dass diese Audiospur zumindest von einer, ich glaube, von der Apollo-Mission war oder irgendwas. Also noch nicht so lange her, irgendeine andere Space-Mission. Diese Audiospur hat mir über das Video gelegt. Was mich an dem Video noch
nicht
dazu stört.
Conny zum Weinen bringen, Micha.
Ja.
Nicht nur mich, du würdest jetzt auch den Sebastian in Kassel zum Weinen bringen.
Ja, schöne tut mir Plus. Leid, Sebastian. Wirklich, wenn, es ist, da musst du jetzt durch, du musst hart sein.
Ja,
das
stimmt.
Aber es ist so, dass, was mich an dem Video auch stört, ist, dass du, es ist ein Millimeterfilm. Also zumindest rein optisch sieht es aus wie ein Millimeterfilm. Du hast dieses Millimeter
Ruckeln. In den 70ern gab es keine SD-Karten.
Es sind auch keine 50 Bilder pro Sekunde. Was du aber hast, ist, du siehst so einen Moiré-Effekt drüber laufen.
Ein was? Ach so, ja. Ne,
das
ja.
ist so wie so ein Welleneffekt, der eigentlich kommt, wenn du etwas abfilmst, das auf eine Röhre projiziert wird, also eine alte Fernsehröhre oder ein Monitor. Weil da das Bild nämlich nicht wie bei einem Millimeterfilm Bild für Bild komplett angezeigt wird, sondern Zeile für Zeile aufgebaut wird. Dadurch ist, wenn du das abfilmst, was ja früher, wenn du alte Monitore abgefilmt hast, hast du dann auch so einen Strich laufen sehen. Es ist quasi da, wo sich die Frequenz der Bildzeichnung in der Röhre, ne, also der Elektronenstrahl, und die Aufnahmefrequenz deiner Kamera überschneidet. Daher kommt dieser Effekt. Das kann natürlich, wenn du einen Millimeterfilm hast, kann dir das nicht passieren.
Doch, wenn du also entweder digitalisierst.
Nee, selbst dann nicht, weil dann filmst du ja den Millimeterfilm ab oder scannst Bild für Bild ein. Also entweder hast du diesen Millimeterfilm auf dem Röhrenmonitor abgefilmt, was ich für unwahrscheinlich halte, weil wenn du ja schon mal auf dem Röhrenmonitor zeigen kannst, kannst du ja auch dieses Material.
Ich hatte ja gerade noch den Röhrenkram mitgekriegt und dann, ne?
Naja, oder
dann musst du es halt illegal abfilmen, damit
dieser Effekt ist drüber gelegt, damit es ein bisschen älter aussieht, aber er passt auch halt super. Leider nicht zu der Mechanik, mit der der Film gemacht ist.
Das ist korrekt. Ne?
Also, es hat wieder ein Geschmäckle.
Ja.
Die Audiospur passt nicht und die Effekte, die drüber sind, passen nicht. Nichtsdestotrotz sind schöne Bilder. Wenn es so wäre, ich weiß auch nicht, wo die Bilder herkommen.
Taschentuch für den Conny, er ist gerade gleich.
Ja, Conny, es tut mir leid, Conny. Aber guck mal, umso schöner ist es doch, wenn irgendwann ein Video kommt,
aber
an dem ich nichts zu mäkeln habe und das dann eindeutig bewiesen ist. Und was meinst du, wie du dich dann freuen kannst? Ich fördere nur deine Vorfreude.
Also ich gehe nochmal ganz kurz auf ein, ja. Also es gibt Leute, die an ein geheimes Weltraumprogramm mit dem Codenamen Project Red Sun glauben, an das die Menschen Ende der 60er, Anfang der 70er und das Beste aus den 80ern auf dem Mars landeten. Ja, und das
ich meine, irgendwie muss die Bibel ja hochgekommen
sein. Auch alles krasse Verschwörungstheoretiker. Ja, und dass es einfach alles ferngehalten wurde. Einige von denen glauben aber auch, dass es halt ein Riesenschwindel ist. So, ja. Jetzt stempeln wir das mal ab.
Wie gesagt, Conny, es geht ja nicht darum, dass ich sage, das ist alles Bullshit, aber
ja,
es ist halt viel Quatsch Bullshit. Dabei. Und es wird halt auch, ich glaube, dass sich in diesem Metier, wie auch in jedem Metier, das so ein bisschen verschwörungsanfällig ist, sich so sehr viele Leute mit so ein bisschen Profilneurose tummeln.
Glaubt, was ihr
die
wollt.
Die alles tun, um so ein bisschen Klicks eine Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber das,
Hashtag Team Mulder.
Ich sage nicht, dass da nicht auch ein Körnchen Wahrheit drinstecken könnte.
Hashtag Team Mulder.
Wir kommen bald mal zu Randy Kramer, der schon auf dem Mars diverse geile Aktionen gebracht hat. Aber das
hat er zufällig dein Buch vergessen?
Ja, da ist ja noch mehr, das da vergessen wurde. Aber das kommt
zwei
in
Bücher.
Den späteren Folgen.
Ein Kochbuch und eine Bibel.
Ja, ein veganes Kochbuch.
Okay.
Okay, nee, weiter.
Twitter-Hashtag Team Mulder wäre meine Seite. Team Scully ist da drüben, das ist so.
Und Hashtag Randy Kramer für alle, die ein bisschen mehr nach Mars suchen.
Könnt ihr euch jetzt aussuchen, wer hotter ist? Gillian Anderson oder David Duchovny?
Kommt auf an, in welchem Gewässer du schwimmst.
Das stimmt natürlich,
ja. Grenzwissenschaft aktuell meldet nochmal auf das Wow-Signal von 1977. Da hatten wir es schon mal von in dieser Folge. Und zwar, dass seit dem 15. August 77 ein rätselhaftes Radiosignal, das wurde ja aufgefangen, das wissen wir jetzt, Rätsel.
Maria Himmelfahrt.
Ach du lieber, was du alle weißt. Rätseln Astronomen wie Laien über die Herkunft, ne? Also das Wow-Signal.
Ja.
Der Mikrowellenphysiker, das bist du ja eigentlich an der Arbeit auch mit der Mikrowelle, du hast ja da sehr viel mit zu kennen.
Das ist das einzige Kochutensil, aber ich habe es schon perfektioniert. Ich habe die Mikrowelle durchgespielt.
Mikrowellenfachgeschirrhändler könnte er werden, ja. James Benford hat nun eine neue Theorie veröffentlicht, wonach die Vorstellung, dass das Signal von einem außerirdischen Raumschiff stammen könnte, gar nicht so abwegig erscheint. Das fand ich interessant. Und zwar gibt es da eine frühere Studie, die selbst in der Umgebung des rund 1800 Jahre entfernten Sterns 2 Mass 1982-2604123,
der
kennt ihn nicht, verortete, erläutert Dr. James Benford von Microwave Science, da habe ich auch an dich gedacht, das klingt ein bisschen lustig, aber es ist doch eine ernste Angelegenheit, in einer Zusammenfassung vorauf auf einer Webseite und in einem jetzt kommenden Astrojournal, wie die bekannten Eigenschaften des Wow-Signals auch dazu passen, dass es sich um das Ereignis einer außerirdischen Raumschiff handeln könnte. Das fand ich doch sau interessant.
Ja.
Also da gibt's jetzt hier noch ganz viele wissenschaftliche Geschichten zu, die man jetzt aber alle nicht, da geht's um Gigahertz-Bereiche und so. Wer das mal nachlesen möchte, der Link steht unter der Folge im Podcast und auf YouTube. Übrigens, YouTube haben wir gemacht, nicht, dass ihr da jetzt irgendwie denkt, das ist nur eine Audiospur. Nein, da kann man uns sehen.
Leibhaftig. Ob man das will, naja.
Bewegtbild, ne?
Farbigen Bewegtbild.
Ja, nicht vom Röhrenmonitor abgefilmt.
Nein, weil das manchen Leuten gar nicht so bewusst ist, dass wir sind auf YouTube, aber wir sind da auch richtig zu sehen.
Ja.
Also das ist nicht nur eine Audiospur.
Ja, wir blenden auch immer die ganzen Videos und Bilder alles ein.
Wir haben sogar eine Plexiglasscheibe hier zwischen uns. Wie im ZDF.
Bei Herrn ML.
Ja.
Mischa, du hast was in die Hausaufgabengruppe,
genau, und
die übrigens nicht offen öffentlich ist, sondern das ist eine interne Redaktionsgruppe.
Ja, passt es super gut zu deiner letzten Newsmeldung, wo es ja darum ging, dass man ein Signal empfangen hat, das von einem außerirdischen Antrieb stammen könnte. Du meinst jetzt das mit der Wissenschaftlerin?
Dann können wir jetzt hinswitchen. Dann
genau, es geht quasi um eine Wissenschaftlerin, die, wir hatten sie ja letzte Folge, glaube ich, auch von Fusionsreaktoren.
SimCity 4, wir erinnern
die,
uns.
Genau, mit so einem SimCity 4, sogar mit einem Reaktor in Tokamak-Bauweise, quasi ein Raumschiff bestücken wollen, möchte. Hat ja da anscheinend jetzt schon ein Konzept vorgelegt. Ich habe es da rausgesucht, das ist tatsächlich bei einer wissenschaftlichen Fachveröffentlichung sogar eingereicht worden.
Guck an.
Geht aber jetzt schnell, du, hä?
Ja, und zwar Journal of Plasma Physics. Und es geht quasi darum, mit einem Fusionsreaktor einen Antrieb zu entwickeln.
Jetzt ist aber die Frage, ist es so ein Antrieb so, naja, ein bisschen schneller als ein ICE und Apollo 11 oder ist da schon ein bisschen
ja,
strange?
Ja gut, es ist der, das einzige Konzept, das sich anscheinend lohnen würde.
Ist grün.
Für,
hat
für
genug Reichweite.
Ja.
Ne, kam er auch wieder zurück, wenn man dort war.
500 Kilometer pro Sekunde.
Ist das jetzt schon die Richtung Stenger Contact?
Nee, glaube ich noch nicht. Das ist noch im physikalisch korrekten Rahmen, zumindest bei uns. Es geht ja, eben darum, dass du eben auch Eruption erzeugst und es ist halt wie bei allem, ne, Reaktion gegen Reaktion, was du hinten rausschießt, drückt dich auch nach vorne, gerade im All. Also insofern ist es ein Antrieb, mit dem du sehr schnell auf hohe Geschwindigkeiten kommst und der vor allem durch den Fusionsreaktor genug Energie mit sich führt, um auch lange Strecken zu überwinden, um auch genug, sagen wir mal, Antriebsenergie für sehr weite Strecken zu haben. Problem hierbei, wie auch bei der Energiegewinnung, ist der Fusionsreaktor selbst. Zumindest die Tokamak-Bauweise ist in der Theorie noch nicht länger als, was hatten wir das letzte Mal? Ich glaube 10 Sekunden oder was, stabil gelaufen.
Ja.
Ist im Moment noch nicht energieeffizient. Zumindest.
Heuer sind es dann 20.
Was, ja. Heuer?
Übermorgen kann es dann schon 40
hat der Heuer
Sekunden.
Gesagt,
ja. Nee, aber ich meine, klar.
Heuer sieht's,
ne,
schon
also 20. Wenn der Fusionsreaktor
in der Bavaria One läuft das Ding schon wahrscheinlich eine Stunde.
In der Bavaria One gibt es doch gar nichts zu erzählen, das haben wir schon lange. Das haben schon die Vorgänger gemacht, weil
zumindest das, was den Antrieb nach vorne drückt, ist im Endeffekt das, was auch eine Sonneneruption ausstrahlt.
Ja, kommt gar nicht aus.
Und auch gerade diese Sonneneruption, diese Flares und Flash sind eben das, was du dann weit entfernt auch als Radiosignal messen kannst.
Bavaria One FM, da spielen wir die Hits. Die fusionieren.
Also vielleicht.
Aber wenn doch die Bavaria One, dann hat ja damals schon der Stoiber das irgendwie gemeint mit vom Hauptbahnhof.
Ist im Transrapid, meinst du?
Mit dem, ja, Fusionstransrapid.
Ja, kannst du nämlich gleich.
Konntest du doch gleich da hin und her. Und,
also gleich nach dem ersten Shuttle.
Der wusste Bescheid.
Schön für, dass das erste Shuttle einfach nach Stoiber benannt wird.
Boah, Bavaria One Stoiber. Da schlage ich ein. Wenn wir überall in Bayern dann so
raus. Könntest du dich mal als Pilot bewerben, Paula? Die suchen bestimmt
das wär's doch.
Interstellare Piloten.
Warum ist denn das langweilig?
Ja,
ey, guck mal,
ja,
du könntest
Autopilot
von jetzt auf gleich.
Knopf an, Knopf aus. Ist noch langweiliger als Airliner fliegen.
Ja, ich wollte gerade sagen, so wie Airliner fliegen.
Noch langweiliger.
Aber darüber reden wir ja in Alarmstufe Beige. So.
Jetzt ist vor allem im Weltraum kannst du keine Loopings fliegen. Also kannst du schon, aber das merkst du ja nicht.
Wie ist denn das eigentlich mit dem Boardservice dann? Können die in diesem Gefährt?
Brauchst du nicht.
Viel wichtiger ist Duty Free.
Ja, stopp mal. Du sagst, braucht man nicht. Stopp mal.
Hast
wenn
du?
Ich in einem Flieger sitze, dann habe ich so eine Schlafmaske manchmal, wenn nur Scheiße da ist im Fernsehen läuft oder wenn ich keinen Bock habe, da habe ich so einen Aufkleber drauf. Duty Free und Essen. Und
dann ja, bitte weg.
So.
Hast du auch so extra dicke Socken für den Flug?
Nee. Ich nehme aber immer zwei Aspirinchen.
Was du
vorher
brauchst, ist eine richtig gute Windel, weil das Ding ist nämlich so schnell, dass du eher einen Schock bekommst.
Ja, aber ich
so
glaube.
So kannst du gar keinen Kaugummi bestellen.
Ich glaube, dass. Aber es ist doch schön, wenn du jetzt durchs All gleitest und ja, in der Kabine wird so diese Schwerkraft auf der Erde nachgebildet wahrscheinlich, weil das geht wahrscheinlich auch auf Knopfdruck. Mhm. Und dann kommt jemand mit so einem Wägelchen durch und sagt, ich habe hier Zigaretten, Parfüm, Uhren.
Aber die Frage ist doch, wenn du quasi schon im Weltall bist, gibt es denn da auch so einen Sky-Mall-Katalog? Oder heißt
das
der dann
garantiert.
Alles?
Und das ist, aber da ist die Frage, sind das schon kosmische Steuern drauf?
Ja. Ja, musst du schön dann auf der Mondrückseite abdrücken.
Ach, also, scheiße.
Quatsch, am Saturn oder wo ich bin. Ich
wenn du Luna City einkaufen willst, musst du schon wissen, was da ist und was das kostet.
Buddha-Fahrt nach Luna City.
Boah. Boah, ich auf den ersten Katalog freue ich mich schon. Michael, es gab noch was. Golem.de hat das gemeldet, und zwar zu Apollo 14. Golfbälle von US-Astronauten auf dem Mars, auf dem Mond.
Ja, Mond.
Auf dem Mond so. Lokalisiert, nicht auf dem Mars. Ja. Was war da los? Alan Shepard hat 71 zwei Golfbälle auf den Mond geschlagen. Pünktlich zum 50. Jubiläum von Apollo 14 wurden die Bälle auf Aufnahmen entdeckt.
Genau, es geht jetzt
und die haben
darum,
wir auch da, die
gibt,
blenden wir ein.
Genau, es gibt ein Projekt, das heißt Apollo Remastered, glaube ich, wo alle Original-Negative von den Apollo-Missionen, da gab es anscheinend von der Apollo 14-Mission, die waren irgendwie in so einem Bunker irgendwie eingefroren, gab irgendwie anscheinend mega Probleme, die sogar wieder aufzutauen, sind mit neuester Technologie neu abgetastet worden und mit neuer Bildoptimierungssoftware optimiert worden. Und eben ein Apollo 14 hat damals ein Pilot, ich weiß gar nicht mehr, welches war, ein Astronaut hat
Alan Shepard
hat mit einem umgebauten
MacGyver
mit einer umgebauten kleinen Schaufel, also so eine Sondenschaufel, die sie eigentlich dazu genutzt haben, um Bodenprobe zu nehmen. Er hatte zwei Golfbälle dabei und hat quasi diese Golfbälle abgeschlagen. Der erste Schlag war, wie wir Golfer sagen, ein sogenannter Shank. Shank bezeichnet man das, wenn man den Golfball mit dem Stiel trifft.
Was
ich sag mal,
konnten,
ich weiß nicht, wie es Stiel, ich weiß nicht, wie wir Golfer zu diesem Teil am Golfschläger sagen, der nicht unten den Ball treffen soll. Halt mit dem Stängel. Ja. Ne, wenn du da mit dem Ball triffst, ist das ein Shank und der ist nur 24 Yards weit geflogen, das sind glaube ich irgendwie 21 Meter. Und er ist dann gefragt worden, den zweiten Ball hat er anscheinend besser getroffen, hat gemeint, er hat den, der ist meilenweit geflogen. Jetzt hat mir die Aufnahme ausgewählt und hat festgestellt, er hat wohl auch nicht so perfekt getroffen. Der Golfball ist nur 40 Yard geflogen.
Du musst es erstmal auch mit in so einem Astronautenanzug machen, ne?
Ist Astronautenanzug, B einhändig musste er entschlagen und C hat natürlich diese Golfschlägerersatz, den er sich da gebaut hat, vorne keine gescheite Spitze gehabt, weil normalerweise hängt ja auch viel von dem Kopf, sage ich jetzt mal, wie wir Golfer sagen. Was am Stängel unten dran ist, der Kopf, sage ich jetzt mal. Hängt ja davon ab, wie gut du triffst und wie weit der Ball fliegt. Deswegen hast du ja verschiedene. Einmal für lange Strecken irgendwie schwere, so neuner Eisen oder so.
Ja.
Oder so ein Driver, um dann einfach den Ball rauszuhauen. Und für die kleinen Filigranarbeiten hast du so einen Putter. Und er hat wohl beide Bälle nicht sonderlich gut getroffen. Aber in dem Artikel hat man dann auch mal ausgerechnet, wenn ein Golfer mit irdischer Kraft und mit irdischer Genauigkeit einen Ball da oben abschlagen wird, der wird wahrscheinlich schon ein paar Meilen fliegen. Also dadurch, dass du ja keine Luftreibung hast, das Ding ja quasi.
Aber im Lunar City Park kommt dann einfach so ein Ball auf einmal.
Eine perfekte, ja, es kann nicht sein, dass irgendwo, wenn der auf der Wasserrutsche, Lunar City auf der Wasserrutsche plötzlich eine Bang, so einen Ball an den Kopf kriegt.
Das wäre doch.
Aber prinzipiell fliegt der Golfball in einer ziemlich perfekten Parabolenbahn, weil es eben nichts gibt, was ihn ableitet.
Oh.
Sagt man zumindest, ne? Natürlich, aber wir alle haben die Fahne wehen sehen. Oh, wie kann das passieren? Ne? Ja, naja. Mal sehen.
Aber der Ball, ey, um den Golfball diskutieren wir jetzt schon, ey, das ist unfassbar.
Wieso? Ich fand es toll, dass sie jetzt auch die Aufnahmen quasi, die haben das ja bisher nicht gesehen, aber die negative.
Weißt
die
du,
das
es
ja
ist
hergeben,
auch wichtig, dass
so
wir wieder
abgescannt,
auf den Mond fliegen. Nur
um die Bälle einzusammeln, ja.
Ja, und um einen besseren Schuss demnächst nochmal zu machen. Das ist der teuerste Golfballschuss
der Geschichte. Kann das sein, dass der Paul gerade leiser geworden ist?
Ja.
Okay.
Nee,
es war
die Alien-Stimme in mir.
Ja, Entschuldigung.
Ja, und deswegen müssen wir demnächst nochmal auch nicht, um Leben zu finden. Nein, wir suchen nach Fabriken und Golfbällen.
Also
und
prinzipiell ist meiner Meinung nach dieses Golfball-Ding halt einfach eine Werbung gelesen für dieses Apollo Remastered-Projekt, wo jetzt demnächst dieses Buch rauskommt mit den überarbeiteten Bildern. Dieser Bildband, ne?
Das mit
aber
den Werbung
ich fand's,
und Büchern,
trotzdem
da kommen wir
eine
auch
nette
gleich
Geschichte.
Noch mal zu.
Also,
ja, kann man
wie
ja
gesagt,
direkt.
Gleich. Das Apollo Remastered-Projekt ist aber noch nicht draußen. Du kannst dich aber auf der Webseite in Newsletter eintragen und die zeigen dir dann, sobald das Buch quasi verfügbar ist.
Und die genaue Wurfweite des Balles herausgefunden.
Ja. Ja gut, du kannst natürlich ausrechnen, ne, wie gut er getroffen hat, wie weit er geflogen ist.
Wie viel Kraft dann und wie schlecht er getroffen hat. Aber Conny, lass uns zu...
Wo wir gerade bei Buchpartys sind, die Daily Star Zeitung hat von Avi Löw berichtet, oder Löb, den haben wir letzte Folge schon
mit
mal gehabt.
Starshot,
das war Oumuamua. Er ist jetzt gerade ganz aktuell großartig unterwegs in der britischen Presse, und zwar Überschrift außerirdische Bombe, wie der Harvard-Wissenschaftler sagt, dass der Raum voller außerirdischen Schiffen ist. Also es ist, die Bombe wird jetzt platzen, damit gemeint. Das ist einfach 1:1 übersetzt.
Halt. Das wäre natürlich...
Und zwar steht hier, dass außerirdische Raumschiffe könnten laut dem Spitzenastronomen Professor Avi Loeb mehr als 140.000:1 mehr Menschen sein.
Ja.
Ja. Er glaubt, dass es Billionen von UFO-Schiffen im Weltraum gibt. Und ja, also das...
Und er lebt noch.
Und er glaubt halt auch wirklich, dass 2017 Oumuamua einfach auch ein außerirdisches Artefakt war.
Ein Brocken.
Ein Brocken, ja. Das ist so ein bisschen zusammengefasst und es wird natürlich hier auf das neue Buch von ihm verwiesen. Und
ich habe gedacht auf sein Starship-Projekt.
Es ist so ein bisschen,
mit seinem Sonnensegel.
Du meinst, es ist so ein bisschen so eine Geschichte, um das Buch zu verkaufen.
Ja. Also weil das gerade sehr überhand nimmt, wir bekommen da auch ab und zu mal Nachrichten zugeschickt von Avi Loeb, also was er gerade so erzählt und es ist in jedem Artikel irgendwie zu lesen, dass ein neues Buch erscheint und das macht mir dann doch so ein bisschen, hat selbst für mich Geschmäckle.
Wir bleiben kostenlos.
Nee, da werde ich ja so ein bisschen zu Scully und sage,
Mal schauen, was rauskommt.
Ja,
ist das, sowas wäre immer glaubwürdiger, wenn du nicht mit dem Artikel hinten dran noch was verkaufen willst.
Wir haben jetzt nochmal von der Daily Star was, und zwar auch wieder Avi Loeb, und zwar Außerirdische besuchen die Erde nicht, weil sie Menschen dumm finden und grünes Gras hassen, ist so die Überschrift. Ja, es ist eine Exklusivgeschichte ist es.
Können gerne mal bei mir im Vorgarten, da ist kein Gras mehr. Ist
und zwar sagt der Außerirdische...
Ja, am Hauptbahnhof vorbei, da gibt's
auch Außerirdische besuchen die Erde nicht, weil sie Menschen dumm finden und grünes Gras hassen, hat er behauptet. Der Harvard-Astronom Professor Avi Loeb glaubt, dass ein Weltraumobjekt, da sind wir wieder bei Oumuamua, an unserem Planeten vorbeiflog, bevor es um die Sonne schwenkte und von und das ist halt von Außerirdischen hergestellt wurde. Er sagte dem Daily Star, es könne Müll gewesen sein, der von superschlauen ETs oder einem fehlenden Stück von einem Raumschiff zurückgelassen wäre und da sie nicht daran interessiert wären, eine geeignete Sonde zu senden, haben sie halt das Ding da einfach mal durchgeschickt.
Ja, aber ich denke, der Gag an dem Teil ist, dass es ab und zu mal die Richtung ändert. Wenn es nur ein Stück Müll wäre, wäre es ja auch komisch, wenn der Müll die Richtung ändert.
Da fällt mir was dazu ein, und zwar...
In Contact war das folgende.
Nee, im Film Science, ne? Ja. Also die Außerirdischen sind nicht an der Erde interessiert, weil sie Menschen dumm finden und kein grünes Gras mögen, ne?
Ja.
Der Film Science, ich mag den total gerne, aber der macht den grundsätzlichen Fehler, dass in diesem Film Außerirdische, Achtung Spoiler, hört mal die nächsten 2 Minuten nicht zu, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Gut, jetzt habt ihr abgeschaltet, das ist gut.
Hoffentlich
kommen sie wieder.
Die Aliens machen den grundsätzlichen Fehler, dass sie einen Planeten erobern wollen, der irgendwie zu 70% aus Wasser besteht. Und was vernichtet diese Aliens? Wasser. Einen Planeten, auf den es regnet. Also, das ist ja so, als wollen wir die Sonne erobern oder als wollen wir den Jupiter erobern.
Stimmt,
eigentlich völliger Quatsch. Der Film ist grandios, aber da, sorry, Night Shyamalan oder wie du heißt, hast leider ein bisschen nicht... Also hast von grundsätzlich schon mal was falsch gemacht bei der Idee von diesem Film.
Na, da kommen wir dann gleich noch zu Hollywood.
Die haben so Trockenanzüge einfach.
aber da hat das UFO, was aus dem Wasser kam, was erstmal trocknen musste.
Und wenn wir den Jupiter erobert haben, rennen wir alle mit Gasmasken rum. Oh, ist toll hier.
Ja?
Schön.
Ja. Es geht nochmal kurz zu Avi Loeb zurück. Ich finde das übrigens eine sehr gute Theorie, Daniel. Da habe ich überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht. Und zwar, er sagt, die häufigsten Sterne in der Galaxie sind Zwergsterne. Die meisten Sterne machen etwa ein Zehntel der Sonnenmasse aus und sind doppelt kühler als die Sonne, daher sind sie rot.
Ja.
Ja.
Je nachdem, wie heiß was ist, umso.
Ja. Okay. Und da geht's also darum, wenn Sie also, so ich zitiere das jetzt mal, an interstellare Reisebüros denken, werden Sie die Erde nicht als wünschenswertes Ziel vermarkten, da die meisten Kreaturen Infrarotaugen hätten und in der Milchstraße das grüne Gras nicht besonders ansprechend ist. Sie wollen dunkelrotes Gras, also könnte es eine Erklärung sein, warum Sie uns nicht besuchen kommen. Es ist möglich, dass wir nicht so attraktiv sind in Bezug auf unsere Intelligenz. Und daher
Geruch.
Nicht so interessant.
Was, die haben Infrarotaugen und stören sich in unserem grünen Gras. Was hat denn die grüne Wellenlänge mit Infrarot zu tun?
Das frag ich dich.
Ja, aber was ein Fakt ist, klar, also Stempel je nach außerirdischen Spezies ist es natürlich auf der Erde nicht unbedingt sehr bequem für die ein oder andere Spezies. Genauso auch teilweise viel zu hell. Deshalb klappt da manche Sachen dann eher ein bisschen im Dunkleren. Und also,
aber ganz ehrlich, wenn es zu hell ist, setzt einfach eine scheiß Sonnenbrille auf. Ja. Wenn das das ist, was dich abhält, hierher zu kommen.
Mit unsere, so 400er und
so. Unsere Goldbodenschätze, die sie ja alle haben wollen, irgendwie auszusetzen. Oh nee, kann ich nicht hin, ist zu hell leider.
Nee, aber einfach mal der Gedanke.
Ist mir zu nass. Ach, naja.
Ja, der Gedanke, dass
sind ganz schöne Pienzchen.
So wie wir eigentlich auch Pienzchen sind und die ganze Zeit nach irgendeinem erdähnlichen Planeten.
Oh, guck mal, die Menschen mit ihrem scheiß Sauerstoff, Sauerstoff. Oh, wer bin ich, ein Mensch? Ich atme, guck mal, wer bin ich denn? Ich bin ein Mensch. So machen die sich lustig über uns da,
so
ja.
Wie wir uns über die lustig machen, die nur Wasser können.
Ich würde mich freuen, wenn Alf existieren würde.
Guck mal, ich bin ein Mensch, habe keine Kiemen und der Wasser, kriege ich Panik.
Letzte News für heute. Was für ein Stenger, für Stengers Daniel, der ist ja sein großer Traum. Ich möchte es eigentlich nicht, er will's.
Ja.
SpaceX will Touristen ins All schicken.
Oh,
Daniel,
echt?
Dann seh mal zu, dass du ein Ticket kriegst. Ja. Tesla-Chef Elon Musk ist mit seiner Firma SpaceX einer der wichtigsten Partner der internationalen Raumfahrt, so schreibt die Tagesschau. Vom 2.2. Neben Satellitentransporten und Frachtflügen will SpaceX jetzt auch Passagiere befördern, also auch ein Stengers-Daniel.
Finde ich super.
Ja, und zum Ende des laufenden Jahres soll es soweit sein. Das US-Raumfahrtsunternehmen SpaceX will noch 2021 erstmals Touristen ins All schicken. Die erste touristische Weltraummission mit dem Namen Inspiration 4 sei für das letzte Quartal geplant, da so das Unternehmen. Die Reise mit 4 Touristen, Entschuldigung, Daniel, mit 4 Touristen, du weißt, also es war hochexklusiv, soll allerdings 3 Tage dauern.
Und wie viel kosten?
Ja, das steht, ist die nächste Frage. Da
komme ich gleich zu, wenn das hier in dem
Artikel. Aber prinzipiell, steht gar nicht im Artikel. Wenn ich so Elon Musk wäre, dann würde ich immer so einen vorlauten Flat Earth YouTuber mit hochschicken, der dann so einmal um die Kugel gejagt wird und dann, wenn er gelandet ist, muss er sich vor allen Leuten hinstellen, sich öffentlich entschuldigen, was er für ein Idiot war.
Ey, komm, das macht man nicht in der Pädagogik, ja? Der führt die Kinder nicht.
Ja, Kinder, klar.
Also man kann
Kinder,
sich da,
ja, aber erwachsene Menschen.
Man kann sich auf der Webseite inspiration4.com bewerben, weil es geht hier darum, dass ein US-Unternehmer hat Shift for Payments gegründet und der hat wohl gesagt, ich nehme 3 Menschen aus der allgemeinen Öffentlichkeit mit, die Plätze stelle ich zur Verfügung und da kann man sich jetzt bewerben. Daniel, inspiration4.com.
Ja, ich guck mir's gleich an.
Ist dein Ding.
Was kostet das?
Aber ist nach Angaben zufolge US-Bürgern und damit ist es jetzt schon mal wieder raus für dich im Alter von über 18 Jahren vorbehalten.
Warum sagst du das? Ich komme doch aus Amerika.
Nur weil du eine
Daniel.
Ich komme aus Oregon.
Was ist aus Oregon?
Mhm.
Ja, genau.
Ich hätte nur Angst, dass es dann wie bei jedem Fracht
kommst vielleicht aus Joch, schickst, aber nicht aus
irgendwie nach Kilo bezahlen müsstest.
Hör doch meinen Akzent.
Ist wahrscheinlich unerschwinglich für uns.
Wären wir raus. Ja. Du bist dann echt der Country Boy, ein Country Boy vom Land.
Ja, so looks out.
Ja. Was es kostet, steht da nicht, aber ihr könnt euch ja mal informieren, inspiration4.com. Please make a Stempel drauf.
Ja, was kostet denn das?
Es steht doch nicht, geh doch gucken. So, ich hab noch
also ein bisschen selbst recherchieren, Mann.
Ja, genau.
Können die alles vorkaufen.
Ich hab noch YouTube und Twitter-Videos, die ich den Hörern nicht vorenthalten möchte, bevor ich auf die Hörerfragen komme.
Ja,
du guckst so kritisch, was ist los?
Ich bin einfach nur von dieser dreckigen Plexiglasscheibe etwas verwirrt.
Hättest du ja putzen
können. Ich hab dir geputzt, aber halt nicht besonders gut.
Also ich find's ganz geil, weil ich kann gleichzeitig einen Conny und einen Paul sehen.
Ja, das spiegelt sich halt auch noch in damit komme ich aber bald zurecht, ja.
Ich muss auch sagen, das mit den Kopfhörern, die wir seit der Folge aufhaben, ist auch irgendwie sexy, weil es tatsächlich vom Ton her viel geiler ist.
Ja.
Direkter.
Das
okay, Conny, was sehen wir?
Wir haben ein Video aus Las Vegas und wir sehen dort keine Himmelslaternen für meine Begriffe. Da ist 1, 2, 3, 4, 5 Punkte.
Drone-Show.
Und dann gehen ein paar Punkte weg. Es ist auch nicht das Helikopterfreunde-Treffen aus Las Vegas, lieber Mischa. Wir sehen einen wunderschönen Sonnenuntergang mit
in einer Y-Formation.
Ja, vielleicht ist auch die Werbung fürs neue Y-Magazin. Man weiß es nicht, das war's auch schon. Das geht nur 20 Sekunden, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen.
Ja.
Weil
ah ja, gut, okay.
Wie? Ah, gut, okay.
Ja, ich weiß nicht, was soll ich jetzt mit dir sagen? Es sind mal wieder 4 weiße Punkte am Himmel.
Das ist eine Tradition, die sich fortführen muss.
Ja, nee.
Jetzt kommt ein Video,
Das ist der weiße Punkt schon optisch etwas ausgeprägt.
Ja, ja.
Das haut dich wahrscheinlich, du hast es schon gesehen. Ich habe es in die Hausaufgabengruppe geschickt, weil ich ihn einfach...
Das Portal ist auch lecker, der.
Es geht um ein Portal, was sich öffnet.
Ja.
Oder... wie du sagen würdest, um einen After Effects.
Hey, mach einfach mal.
Ich drück jetzt mal.
So, da ist sie, die Scheibe.
Da ist sie, die Scheibe. Wir sehen eine Scheibe vor einer Bergkette.
Mhm.
Und sie fliegt da, gleitet, möchte ich eher sagen.
Also es ist so, wir haben jetzt ein bisschen Zeit zu überbrücken, weil das Video geht relativ lang.
Ja, wir müssen
und
ja
der Moment,
nicht,
wo es passiert,
es wird ja die ganze Zeit wiederholt,
schnell.
Alles gut.
Ja.
Wir sehen einfach dieses, diese, ja, was ist es? Es ist eine klassische Untertasse, würde ich sagen.
Es ist eine ganz klassische Untertasse, ganz typisch, es ist die Volksuntertasse.
Und jetzt öffnet sich ein Kreis, ein Portal öffnet sich da.
Wie bei
Sieht
Stargate.
Aus wie eine runde Wolke und das UFO schwebt rein und verschwindet einfach.
Fast wie bei den Twin Towers.
Ja.
Und jetzt geht auch noch, was? Geil, das Portal einfach so zu.
So ein Quatsch.
Warum?
Ja.
Naja.
Hier. warum was?
Warum musst du da durchfliegen?
Weil es einfach geil aussieht.
Und nicht
wenn
so,
ich das könnte, würde ich es auch
nicht so plopp.
Nee.
Weil es weg ist, ist einfach weg. Also ich finde es faszinierend.
Wenn da jetzt ein Vogel mit reingeflogen wäre oder die
dann
Sauerstoffmoleküle
wär auch weg.
Und die Sauerstoffmoleküle, die es mitgezogen
genauso
hat.
Genauso wie deine ganzen Viren in die Vergangenheit gereist sind, sind die auch weg.
Der ist auch noch zeitlich gereist.
Immer. Reisen ist ja auch Zeitreisen. Das haben wir doch seit Folge Zeitreise, ich glaube die vorletzte Folge, festgestellt, dass immer wenn du reist, ja auch in der Zeit reist. Jedes
Mal. Ja gut,
Mal.
Du kannst, ja.
Mal mehr, mal weniger. Aber es ist, Time und Space sind ja quasi eins.
Time und Space sind eins.
Ich sag immer, schlafen ist Zeitreisen.
Oh.
Du denkst so, oh, hoffentlich bald morgen, legst dich hin, schläfst und wachst so gefühlt eine Sekunde später auf und es ist morgen.
Du bist noch genauso müde.
Du bist noch genauso müde,
ja. Das kenn ich.
Ja.
Ich habe mal ein Video aus Phoenix, Arizona von Mr. UFO Guy.
Geil.
Von YouTube.
Gute Namen, finde ich.
Aber man sieht auch hier in dem 30-Sekunden-Video wieder einen Berg und dahinter sind 1, 2, 3, 4, 5 aufgereihte Lichter. Und das ist wahrscheinlich auch ein Nationalpark, wo der sich da gerade befindet. So, da wollte gerade so ein Nationalpark sein. Und ich finde es einfach faszinierend.
Es ist eigentlich mittlerweile fast nichts Besonderes mehr, wenn man jetzt einfach an den Himmel guckt und sieht da irgendwie 5 Lichtstation, die weder arg nach Drohne, arg nach Helikopterstammtisch, arg nach, weißt du, es ist ja mittlerweile schon fast normal.
Ha? Ja.
Ja, das ist halt die Frage, ja.
Was ist es für dich? Ist es für dich wieder ein Drohne?
Es sind einfach helle Punkte, was weiß denn ich, was es sein könnte.
Es sind wieder für ihn.
Gäbe es bestimmt einiges an Erklärungen, die du natürlich alle nicht gelten lassen würdest, aber wenn es für dich UFOs sind, und dass dein Glauben am Leben erhält.
UFOs sind es ja für uns alle.
Also UFOs sind es auf jeden Fall, weil es sind unbekannte Flugobjekte.
Man sagt aber jetzt UAP. Ja,
also
das könnte auch ein Phänomen sein.
Wenn es Alien Raumfahrt.
Es könnten auch welche von uns sein, nach wie vor. Ja. Ne? Nicht vergessen, Jungs, wir haben das Zeug auch schon, wenn
Nein.
man daran glauben möchte.
Nein.
Nein, wäre zu langweilig.
Das sind alles Testfahrten.
Ja.
Ja.
Testfahrten?
Aber was haben denn die Hörer dazu zu sagen?
Mach das
nochmal
von vorne, das Video.
Okay.
Okay.
Wir sehen wieder die Punkte.
Also er zoomt auf jeden Fall rein.
Ja.
Es ist kein Lensflare, weil er sich mit der Kamerawacklung nicht verschiebt. Es gibt nicht diagonal gegenüber ähnliche Lichtquellen. Ne? So, so weit kann man schon mal vorgehen.
Aha.
Gut, die Dinge blinken, aber das kann auch einfach die Entfernung sein.
Ja,
das
nicht
ist
so
flackert,
wie
ne?
so ein
So, jetzt macht, er die Blende zu, dass es dunkler wird.
Und?
Die sind immer noch da.
Das ist eine Scheiße.
Die sind also sehr hell, wenn sie auch bei geschlossener Blende immer noch genauso hell sind wie vorher.
Es blinken auch nicht alle. Es ist eher so die weiter weg sind.
Ich glaube,
das
ist das Blinken, aber eher durch dieses atmosphärische Flackern. Also ich habe auch zum Beispiel
das ist kein Strobe-Light.
Wenn ich auf unserer oberen Toilette groß bin, dann kann ich auch auf den Fernsehturm am Pfaffenberg gucken.
Alter Falter.
Und da flackern auch alle Lichter. Und ich kenne das seit meiner Kindheit und ich habe immer gedacht, die blinken, aber es ist tatsächlich einfach nur, durch die Luft kommt es so vor, als ob das blinkt. Die Lichter leuchten konstant. Ja gut, der ist auch ein paar Kilometer Luftlinie weg, ich sehe den, du siehst diese ganzen roten Lichter, das die ganzen Hobbypiloten.
Der Pfaffenberg-Turm.
Genau, der Pfaffenberg.
Ja, kennt der Hobbypilot.
Vom Bayerischen Rundfunkbetrieb.
Und der blinkt nicht, der leuchtet. Aber wenn du weit genug entfernt bist, dann guckst du die roten Flagge, das durch die Atmosphäre. Es könnte ein ähnlicher Effekt sein wie hier. So, habe ich mich erst mal auslachen lassen müssen dafür, obwohl ich was physikalisch vollkommen korrektes geschildert habe. Vielen Dank. Und dann aber vorhin noch wegen Selbstbewusstsein, dass wir so Leute nicht vorführen können.
Ja, ja. Pädagogen.
Ja, den ganzen Tag kriege ich von einem Pädagogen hier Feuer, links neben mir. Möchte ich mal anmerken.
Er geht für dich durchs Feuer.
Hallo, Lehrer geht immer
auch wenn der ganze Himmel blinkt. Wir haben Hörerfragen bekommen und da passt es doch hier gerade mit der einen, also Hörerfragen und Sichtungserlebnisse und sowas, könnt ihr uns alles schicken, alarmstufebeige@gmail.com oder an die hier oben eingeblendete WhatsApp-Nummer oder aber auch per Instagram.
Am allerbesten wäre natürlich, wenn ihr ein UFO-Video selbst aufnehmt, wo ihr zufällig zum Beispiel euch noch filmt, wie ihr so ein Alarmstufe Beige-T-Shirt tragt. Was dem Ganzen natürlich wesentlich mehr
Gewicht
verleihen würde, ja.
Üstün hat uns geschrieben, als Kind sah er auf dem Balkon bei Verwandten drei Lichter. Erst eins, dann kam die Nummer zwei und direkt symmetrisch daneben. Er meint, es sah aus, als wenn eine Kommunikation stattfand. Das dritte kam hinzu, symmetrisch wie ein Dreieck. Ja. Also es ist so ähnlich wie die Videos, die wir hier manchmal sehen. Ja. Oder eben die Y.
Und so ähnlich wie das Logo von Stephen Greer, aber mach weiter.
Oh. Ein Dreieck.
Stimmt.
Ein gleichschenkliches Dreieck?
Ja, du musst das fest geht in die Mitte.
Tja. Und er schreibt aber noch, dass sie dann auf einmal wie weg waren, wie jetzt mit einer Lichtschalter ausschaltet. Mhm. Also ganz interessante Sichtung, schon ein paar Jahre her in Nordrhein-Westfalen. Oh. Seine Mom hat als Kind in der Türkei Feuerbälle, so einen Feuerball gesehen. Jetzt ist die Frage, war es ein Meteorit oder man weiß es ja nicht.
Also quasi.
Das ist aber eine andere Story.
Das ist eine andere Story. Ja, ja. Ja. Gab es auch nur einen Satz zu.
Ja, okay.
Ja, schöne Grüße. Haben die mit, weil er gesagt hat, es fand Kommunikation statt, haben die mit ihm kommuniziert? Irgendwie?
Es sah aus,
hat er was
als würde
gefühlt
sie
oder
mit
was
ihm
gemeint?
Kommunizieren.
Es sah aus, als wenn sie untereinander, also wenn eine Kommunikation stattfindet. Aber schreib uns das Ganze doch nochmal an die eingeblendete WhatsApp-Telefonnummer.
Aber super.
Wir hatten ja auch schon ein Medium da, die tatsächlich ja angerufen wurde. Insofern hätte ja jetzt auch sein können.
Ja, da können wir auch mal nachfragen, ob es da was Neues gibt.
Ja.
Markus hat sich gemeldet. Er würde sich freuen, wenn wir auf offizielle Statements bezüglich der verschiedenen Regierungen eingehen würden. Es gäbe viele offizielle Dokumente zu Roswell. Und da verweise ich doch jetzt schon mal auf Alarmstufe Beige Folge, was sind wir jetzt, 19? 20. Jawohl. 20 wird es wahrscheinlich werden, weil da haben wir einen Gast per Internet zugeschaltet. Und zwar, also wenn das alles klappt, haben wir einen an der Hand, der sich seit Jahren mit dem Roswell-Fall beschäftigt, der Aktenordner dazu hat und der genau, lieber
das
Markus,
ist der Azubi.
Diese Dokumente alle irgendwie schon gesichtet hat und da gibt es sogar ganz interessante Karten.
Der hat im Keller den Schuhkarton gefunden. Ja,
mit Roswell ganz interessante Karten, die er ausgewertet hat und darüber reden wir in der nächsten Folge mit Sebastian. Also das habe ich alles schon klar.
In der 20. Folge, das ist ja quasi, also dadurch, dass es ja ein Jubiläum ist,
ja,
20 Folgen,
ja.
Gleich so ein Breche, so alle 20 Folgen gibt es so eine große Disclosure. So.
Ja. Wow.
Okay.
Patrick fragt uns, was empfehlen wir für andere YouTube-Channels oder Podcasts in der Richtung, da fallen mir die Karten raus, er sei eher Fraktion Scully. Wie viel von dem, was wir hier vortragen, glauben wir? Also, andere YouTube...
Wir glauben gar nichts.
Wir glauben nichts, die Nihilisten.
Erstmal gilt der Grundsatz, glaub, was du willst.
Korrekt. Recherchiere selbst.
Und die ganzen Sachen, die wir hier in den News und so ein Kram erzählen, das kannst du eigentlich alles nachgoogeln, ein bisschen intensiver googeln. Es gibt auch so eine Google-Patentsuche. Und ansonsten andere YouTube-Channels in der Richtung.
Ja, da will ich eigentlich jetzt auch nichts empfehlen, weil es gibt, manche sind also, auch noch kostentheoretisch sogar.
Wenn du Team Scully bist, ist zumindest was theoretische Grundlagen, kann ich wirklich die Haarlösch-Videos empfehlen, bevor du jetzt da hier wieder hochgehst. Ich finde, dass er zwischen den Zeilen und ab und zu immer mal noch so ein bisschen offen lässt nach hinten, was sein könnte, wenn es so wäre. Er sagt jetzt diverse Sachen, die gehypt werden, entmystifiziert er vielleicht, aber er sagt, es könnte durchaus sein, dass das und das noch passiert.
Also
es
ich
ist
sag
auch
mal,
keine,
ja,
keine ultimative Abklatsche.
Ja, ich finde, also klar, den meisten ist er auch sympathisch, mir ist er ein bisschen unsympathisch, weil er einfach das ein bisschen zu kindgemäß irgendwie.
Ich glaube, mein Cousin hatte mal einen Kurs bei ihm.
Sehr komplexe physikalische Grundlagen. Ja, ich finde es schön, wie es fühlt.
Es ist ganz
also,
nett.
Es ist okay.
Und ich gebe dir recht, er ist nicht so auf der Seite, kann es auf keinen Fall geben. Mittlerweile war er übrigens noch vor ein paar Jahren, muss ich leider so sagen.
Also die alten Alpha Centauri-Folgen sind tatsächlich weniger offen vom Ding.
Nee, sind sie eben nicht, genau deshalb. Aber er wird mir jetzt ganz langsam sympathischer, weil er, wie du sagst, da jetzt auch so langsam die Gesellschaft darauf vorbereitet.
Meinst du, ist er auch nur ein Rädchen in der Disclosure-Bewegung?
Das würde ich niemals öffentlich sagen.
Nein,
natürlich nicht. Ich finde also, Harald Lesch doof, weil er einfach das studiert hat und Fakten benennt.
Ja, ja. So sieht es nämlich aus.
Kam in der Burana in dem Harald Lesch wieder.
Ja, also ich kann
dafür schon dicke Props.
Keine Jump Cuts.
Ja, keine Jump Cuts.
Ich kann nur Podcasts oder Dinge empfehlen, die Hashtag Team Mulder sind. Und ich empfehle tatsächlich gerade jedem irgendwie dieser österreichische Radiosendung Crop FM, aber
ja, also
weil,
auch im Ausland halt, ne?
Weil der Moderator Tarek, was ich da echt mal sagen muss, egal wen er da zu Gast hat, er glaubt auch nicht alles, was seine Gäste erzählen, er lässt sie aber bei ihrer Meinung, ist er sehr, sehr objektiv und das finde ich eine sehr angenehme Sendung und sind auch manchmal echt interessante Themen, wo ich auch schon 3-4 Sachen nach recherchiert habe, wo ich dann doch bei Google Patentsuche zum Beispiel gelandet bin.
Oder
ganz
halt auch Coast to Coast,
Coast to Coast,
kann man auch mal, wenn
because you have to speak English. And that's not my favorite.
Aber mehr würde ich da jetzt erstmal gar nicht so sagen. Nee. Und wie gesagt, das muss man alles auch nicht glauben, sondern kann man sich auch einfach sehr gut unterhalten fühlen.
Genau so ist es. Glaubt, was ihr wollt oder fühlt euch gut unterhalten. Ein Service von Alan Stubisch. Florian fragt, glaubt ihr, dass die Area 51 nur eine Ablenkung ist, von einem richtig geheimen Militärspitzpunkt abzulenken?
In der Antarktis? Nein, niemals. Hallo?
Ich glaube schon, weil wo ist denn die Area 52, wo es angeblich so abgehen soll?
Sind die durchnummeriert?
Ja.
Gibt's schon 50
Also was ich nicht glaube, was ich im Leben nicht glaube, ist, dass es ein unterirdisches Tunnelportalsystem gibt, wo du mit Highspeed-Zügen à la Transrapid unterwegs bist. Das glaube ich im Leben nicht. Du nix, das glaube ich nicht. Da bin ich voll Team Scully. Das ist Quatsch. Aber ich glaube schon, dass jetzt, wo die Area 51 so im Mainstream ist, dass es da schon noch eine Ablenkung ist von ganz anderen Dingern. Schaut mal nach Ohio.
Ja, prinzipiell ist es halt, ich meine, es ist ein Militärstützpunkt, um die so ein bisschen, ich glaube, da wird mehr Buhai gemacht, als vielleicht wirklich.
Guck mal, das waren News aus den 1960ern. Es sind mittlerweile 60 Jahre vergangen. Glaubst du, die machen da immer noch in der Wüste rum?
Ja.
Nein, aber ich meine.
Ja, also vielleicht ja, aber den harten Stoff würde ich lieber irgendwo mal am Südpol positionieren, oder?
Wieso, das ist doch super ätzend, da hinzukommen.
Nee, ist keine Sau
Area
da.
Area 51, kannst du Wochenende heim nach Vegas
keine
tätten.
Keine Sau da,
kannst und du schön
machen.
Kannst die Sau rauslassen, ja.
Vielleicht noch ein bisschen da an der Kante zum Meer, da gibt es das ein oder andere.
In dieser scheiß kalten Arktis rumhocken.
Ich meine, da ist Richtung Boden immer wärmer.
Ja, ja, natürlich, ja, die haben die Höhle mit den Palmen drin und Sonnenlicht, weiß ich nicht woher, dann.
Und die Liegestühle ausgepackt.
Ganz klar, aber du musst ja trotzdem da runter. Und wenn du doch eh ein Ami bist und dann hast du Vegas nebendran, wo du dich am Wochenende abreagieren kannst, also dann doch lieber hier in die Area 51.
Felix, oh.
Ja, ja, okay.
Felix fragt, und das fand ich ganz interessant, Felix will eine UFO-Zentrale in Berlin gründen.
Geil.
Was haben wir für Tipps zwecks Grundausstattung? Ich habe Felix schon geantwortet, dass wir keine Ufologen sind und dass wir nicht...
Auf jeden Fall eine gescheite Kamera.
Um Geheimnissen nachzugehen und nach UFOs zu forschen. Jetzt kommt die Frage aber, weil das habe ich ihm schon beantwortet, dass wir das nicht, da habe ich keine Ahnung von. Ich habe ihm verwiesen an ein paar andere Stellen, die sowas machen. Ja. Jetzt kommt aber die Frage an dich, Mischa. Was für Teleskop-Tipps haben wir?
Oh ja, das ist gut.
Und jetzt lehne ich mich zurück.
Also wir haben ein Pressrefraktor-Teleskop. Die genauen Maße und Brennweiten kenne ich jetzt nicht. Keine Ahnung, was ganz praktisch ist, ein Mondfilter, weil den kannst du mit dem normalen Teleskop nicht angucken, weil er zu hell ist.
Aber reden wir jetzt hier von einem 2990-Projekt oder dann reden wir hier schon
etwas? Nee, das hat schon ein paar hundert Euro gekostet.
So, da sind wir schon mal.
Was da zum Beispiel...
Darfst du wenigstens kaufen. Es gibt ja auch welche, die darfst du nicht kaufen in Deutschland. Musst du bis im Ausland suchen.
Das weiß ich jetzt nicht.
Ja.
Also es ist zumindest sehr hochwertig. Du hast ab einer gewissen Vergrößerungsleistung bei Teleskopen das Problem, dass du eine sehr gute Aufhängung brauchst, weil du musst das Teleskop ausrichten, weil die bei der Vergrößerung du so nah an dem Stern bist, dass er dir aufgrund der Erddrehung immer wieder aus dem Sichtfeld läuft.
Ja,
da gibt
es ja die digital,
das heißt,
ne, mit Position.
Genau, also wir hatten jetzt noch eine
das läuft dann mit.
Du drehst dich, der dreht sich auch irgendwie, ne?
Genau, du musst erstmal nach dem Polarstern ausrichten, dass du dieselbe Drehachse hast des Himmels, wie quasi auf deinem Stativ. Und dann
ist in diesem Stativ
haben noch
ein ganz
eins,
kleiner Motor. Und
wir haben
dreht
eins mit einer manuellen Nachführung. Da hast du so eine Welle, an der musst du langsam drehen. Die ist krass übersetzt. Dann dreht es quasi dein Teleskop in Himmelsbewegungsrichtung immer einen Ticken mit, dass der Stern, den du anvisierst, oder das Ziel, das muss ja kein Stern sein, das kann ja Nebel oder weiß ich nicht was sein, dass du den im Sichtfeld behältst. Weil es so krass vergrößert ist, dass wenn du irgendwas anvisierst, es dir einfach aufgrund der Erddrehung aus dem Sichtfeld raus.
Oder du hast das Ganze digital, gibst deine GPS-Position ein, ne, wo du gerade bist, ob in Deutschland oder sonst woanders, ist ja wichtig, je nachdem, wie sich die Erde halt schneller oder weniger schnell dreht. Je nachdem, wo du ja bist. Klar dreht die sich immer
gleich. Und wo du hinguckst vor allem.
Genau, ja. Und dann fährt dieser kleine Motor automatisch langsam mit.
Das ist dann so servogesteuert. Ich glaube, aber da ist die Aufhängung mindestens so teuer wie
Basti
das
Basti in Kassel hat so ein Ding, weil der hat so ein National Geographic-Teil digital.
Also das ist auf jeden Fall,
aber ich glaube,
kannst du da einen Haufen Geld
unter, ich weiß nicht, 500 Euro brauchst du, glaube ich, nicht anfangen.
Ja, aber wenn wahrscheinlich nicht. Er braucht ja auch keinen Zentralaufbau, er soll ein bisschen ESP machen, ein bisschen CE5 essen.
Oder einfach jetzt mal auf die nächste Frage oder nächsten Hinweis hören von Tobi, weil der hat uns einen Link geschickt zur Hessenschau und 600 UFO-Meldungen gab es da 2020 in Hessen, aber laut dem Hessischen Rundfunk war leider kein Raumschiff dabei.
Nur Luftballons.
Auf Wiedersehen, das war's. Viele haben die Starlings gemeldet und zwar, jetzt kommt's, lieber Felix, dem UFO-Telefon. Es gibt überall ein UFO-Telefon, es gibt aber auch ein hessisches UFO-Telefon und das betreibt Hans-Jürgen Kühler aus Michelstadt und der betreibt das seit über 40 Jahren, so eine UFO-Hotline, und zwar ist das die UFO-Stelle der CNAP und das ist das zentrale Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene, gegründet 1976 in Mannheim.
Den
und
lieber, müssen wir nochmal
an. Lieber Felix,
Michelstadt ist um die Ecke.
Lieber Felix, ich würde dich einfach mal an diese CNAP verweisen und die einfach mal anfragen, was man dafür braucht.
Vielleicht kannst du da auch eine Zweigstelle aufmachen oder sowas.
Ja, das
aber wäre, prinzipiell, wenn es ein hessisches UFO-Telefon gibt,
das UFO-Telefon in Berlin,
wir uns den hier mal herholen.
Hey Leute, das ist das UFO-Telefon, was kann ich für Sie tun? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe jetzt auch Feierabend, war ja. Tschüsschen, nicht?
Ja, wir haben jetzt erstmal Werbung. Ne?
Ja. Apropos Werbung, diese gute Tasse gibt es im Alarmstufe B-Stop. Und wie das aussieht, das seht ihr jetzt. Habt ihr schon den Alarmstufe-Shop entdeckt? Hier gibt's allerhand Merch vom Mutterschiff Alarmstufe Beige, coolen Stuff von Alarmstufe Beige und die exklusive Wurschmeckendes aus der Alien-Kantine-Kollektion. Jetzt entdecken unter shop.spreadshirt.de/alarmstufe-beige. Mmh, der Kaffee schmeckt aus so einer Tasse viel besser.
Ja.
Willkommen zurück, Erdlinge.
Alles schmeckt besser als aus der Alarmstufe-Tasse.
Wir könnten auch mal eine Alarmstufe-Kaffeesorte mal an den Start bringen.
Ja, da müssen wir aber erst ein paar Leute haben, die darauf Bock haben.
Ich trinke
haben.
Keinen Kaffee.
Dann gibt es für dich einen
Alarmstufe-Energy-Drink oder sowas. Oder eine Alarmstufe-Cola.
Alarmstufe-Kaba.
Oh, Kaba ist geil. Ja. Darf man nicht sagen Kakao?
Eine Alarmstufe-Haselnussmilch. Ich stehe gerade voll auf Haselnussmilch. Haselnussmilch ist einfach so, habe ich das Gefühl, das ist die Vereinbarung.
Sorry.
Kannst du aufhören, während dieser Sendung auf Instagram rumzuscrollen, sondern einfach unsere Sendung zu schneiden?
Ich habe mal die Vorschau von Contact angeguckt.
Haselnussmilch vereinbart für mich gerade so diese nur natürliche.
Das Beste aus Nuss und Milch. Ja,
16 Mal in ihrer Nähe, einmal auch bei dir. Nein, vereinbart für mich gerade irgendwie das Gefühl von Kaba oder Kakao trifft auf Haselnusstafel, okay, und hat aber wenig Zucker und macht satt. Ah, okay. Aber das Problem ist, ich saufe ja dann gleich einen ganzen Liter. Weil es mir so gut schmeckt, wenn die kalt ist, ist großartig. Aber darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. Es geht um Hollywood und UFOs, ein viel gewünschtes Thema von Hörern und die auch sagen, Leute, macht doch 5 Stunden Sendung, aber das werden wir nicht schaffen. Wir haben Hausaufgaben geschickt bekommen vom lieben Astronomen Paul, der uns
die Frage ist einfach, hat Hollywood was mit dem UFO-Kram zu tun?
Gut, dass du die Brücke schlägst.
Oder hat UFO oder das Government was mit Hollywood zu tun?
Das ist so ein bisschen meiner Meinung nach einfach das Henne-Ei-Problem.
Ah ja.
Ne? Weil die eine Theorie ist ja quasi, dass Hollywood oder generell die Medien dazu genutzt werden, die Menschheit Stück für Stück drauf vorzubereiten, dass bald die Enthüllung kommt, dass Aliens da sind und nicht nur plötzlich da sind, sondern vielleicht schon immer da waren. Und da ist natürlich eine Theorie, man nutzt den Einfluss der Medien, gerade der Hollywood-Filme, um ein gewisses Bild der Aliens zu propagieren. Ob das natürlich ein gutes oder ein schlechtes Bild ist, sei erstmal dahingestellt. Das hat sich wohl dann auch im Laufe der Zeit gewandelt, da kommen wir dann später dazu. Geht jetzt aber prinzipiell darum, welchen Einfluss hat Hollywood auf die Wahrnehmung der Alien-Thematik quasi in unserer heutigen Zeit?
Und du würdest normalerweise auch die Frage stellen, weil so ging ja auch die Hausaufgabe los, Eigentlich warten wir alle noch auf diesen Moment, wo dann quasi hier der Mr. President kommt und sagt, so Leute, es gibt die Außerirdischen, pipapo. Ja. Ne? Warum denn der Umstand eigentlich das so hinherum über so komische Videos und Filme und Serien zu machen? Sag doch einfach, wie es ist und gut ist. Brauchst doch keine Hollywood-Agenda.
Ja, das ist auch meine Meinung, aber zumindest die Theorie dieser ganzen Hollywood-Ding besagt, dass man ja, jetzt schon über Jahrzehnte und anscheinend schon auch über mehrere Generationen die Menschheit da langsam an das Thema ranführt, sehr langsam.
Schon sehr, sehr lang.
Extrem langsam. Entscheidet sich auch zwischendrin gerne mal um, ob es liebe Aliens sind, ob es böse Aliens sind.
Weil laut Jan Dyer, einem Autor und Gaia-Show-Moderator, gibt es ja die Propaganda schon seit der britischen Renaissance. Als Theater schon dafür benutzt worden, ne? So, um halt so eine Geschichte da irgendwie die Leute auf irgendwas drauf vorzubereiten.
Ja, dieser geschichtliche Aspekt, dass es schon früher immer irgendwelche Sachen in dieser Richtung gab, ja, wo irgendwie was über Medien oder Menschen oder Theaterstücke oder Opern und weiß was ich alles versucht wurde, unterbewusst. Das Ganze hat ja, sag ich mal, so einen Begriff wie unterbewusste Vorbereitung des Bewusstseins. Ja, die so werden gelenkt werden soll. Was ein Umstand, wenn sich nochmal natürlich die Leute fragen.
Aber jetzt mal ganz nüchtern gesehen, ist Unterhaltung nicht immer verbunden mit irgendeiner Art von Story, sonst wäre es ja langweilig, wenn einer einfach nur 1,5 Stunden lang jonglieren wird.
Ja, aber.
Und dann ist natürlich so, dass die Geschichte, die erzählt wird im Rahmen von Performances, ja immer irgendwie einen Einfluss auf die Zuschauer nimmt. Also, dass du jetzt sagst, oh, man will die Leute beeinflussen, weiß ich jetzt
nicht. Es könnte ja auch so sein, man könnte davon ausgehen, dass, nehmen wir mal an, dieser ganze Quatsch wirklich damals zu Eisenhowers Zeit passiert ist, ja, irgendwie, es gibt wohl Außerirdische, aber es darf der Weltbevölkerung nicht weiß gemacht werden. Mhm. Dann gibt es natürlich zwangsweise schon auch Leute, die es natürlich dann trotzdem mitkriegen. Die sitzen dann zu Hause, können schlafen, weil sie auf der einen Seite wissen, es gibt's, aber sie dürfen es nicht weiter erzählen, wenn man dem Glauben schenken möchte. Ja. So, was machen diese Leute? Die versuchen es irgendwie auf irgendeine Weise weiter zu erzählen, ohne dabei um ihr schlechtes Gewissen, und es muss doch irgendwie erzählt werden und pipapo. Und ich meine, eine Anlaufstelle, dies zu tun, war früher oder könnte als erstes damals gewesen sein, eben diesen künstlerischen Weg über Musik, über
Drehbücher,
Bücher an sich ja auch, ne? Kann man ja auch ein bisschen irgendwie was reinpacken, ne? Und das kann ja erstmal so gewesen sein. Und dann sind vielleicht ja auch die Regierungen auf die Idee gekommen, naja, wir können das schon mal irgendwann den Leuten erzählen, aber wir müssen die erstmal ein bisschen seelisch-moralisch drauf vorbereiten, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du jetzt Präsident wärst oder die Bundeskanzlerin von Deutschland und müsstest jetzt Mäue bei ARD und ZDF und auf einer Bundeskonferenz erzählen, Leute, es gibt da irgendwas, das könnte nach hinten losgehen. Chaos. Ja? Chaos einfach, die Leute werden erstmal Angst
kriegen. Ja, aber warte mal ganz kurz. Aber es gibt viele andere, nehmen wir mal Frankreich, nehmen wir Schweden, der Vatikan, alle reden darüber. Ja, der Vatikan vielleicht weniger, aber Portugal. Genau. Aber der Vatikan hat UFO-Akten, das war's.
Ganz kurz, wir sind noch in 1950.
Ja? Ach so, ja, gut, okay.
Jetzt gerade, gefühlt, 1960. Ja. Jetzt müssen
also
wir wirklich
du willst jetzt nicht die Tür eintreten, sondern
genau,
langsam,
dann lass doch mal, was können
Spann
wir machen?
Aufmachen.
Ja, lass uns das doch mal so ein Filmchen drüber machen, lass uns doch mal hier, wer ist da so ganz gut, wer kann noch gut Filme machen, wir hatten mal Bock auf das Thema, Spielberg, komm mal rüber, ja, also ich habe da so eine Idee, hier, guck mal, das ist auch das, was da gerade so wir an Dokumenten haben, kannst
also
du
ich,
da raus
also
einen Film basteln.
Ich glaube, du sprichst jetzt wieder auf Close Encounters of the Third Kind an, also Unheimliche Begegnung der dritten Art hatten wir ja auch schon mal explizit besprochen.
Ja.
Hier, der Film ist von 77.
Yes, genau.
Ja, aber ich meine, es gab ja auch vorher auch schon Filme, die sich mit der Thematik befasst haben.
Bei Spielbergs dritten Art Begegnung, wie heißt der Dr. Alan
Hynek?
Der war ja der wissenschaftliche Berater, Project Blue Book.
Ja.
Könnt ihr mal nachgoogeln, Project Blue Book. Auch eine tolle Serie gibt es bei TV Now, glaube ich, im Abruf. Und die ganzen Fälle dazu gibt es tatsächlich im Netz und die sind freigegeben worden. Die Akten dazu könnt ihr auch mal nachlesen. Und der war wissenschaftlicher Berater von Spielberg und man sieht ihn am Schluss bei der Menschenmasse vor dem UFO auch stehen.
Und bei dieser Menschenmasse ist es auch kein Zufall, dass es ausgerechnet 12 Soldaten der Marine oder des Militärs, sorry, waren, die da ja mitgehen sollten, ne, dieses Ding, weil dieses Ganze wurde angehängt an das Project Serpo. Projekt von 2005, könnt ihr mal nachgoogeln, ja, wo angeblich ja schon ein paar Militärleute ein Austausch, oder wie du damals so schön gesagt hast, ein Schüleraustausch Projekt gemacht haben, wo 12 von uns zu denen sind und 12 von denen bei uns geblieben sind und so weiter und so fort. Ja, das sind Dokumente, kriegen die in die Hand, wenn man ihm glauben möchte, und sagen, hey, komm, bastel mal eine Story daraus. Dass diese Stories nicht immer ganz hundertprozentig stimmen in den Filmen, ja, sondern dass der natürlich da noch so ein bisschen ein paar Gags reinbaut und das Ganze noch so ein bisschen verdreht.
Aber prinzipiell geht's doch wohl darum, ein gewisses Mindset gegenüber den Aliens oder Außerirdischen generell, sagen wir mal, aufzubauen.
Genau.
Aber was will, das habe ich dann damals auch schon gefragt, was will denn dieser Film vermitteln? Weil eigentlich ist er weder positiv noch negativ. Eigentlich ist alles in dem Film.
Das ist ja das Spannende. Es gibt überhaupt keinen Sinn, dieser Film. Ja. Weil, ja,
weil was macht
die
der
werden
am Schluss?
Entführt, die werden entführt, das Kind wird entführt, Mods-Horror-mäßig.
Das Kind kommt zurück, zwar ja. Er sieht aber.
Und am Ende geht der Typ einfach da rein, denkt, naja, die werden schon nicht so schlimm sein, auch wenn sie im Hauptteil vom Film
mit. Und lässt seine Familie, Frau mit zwei Kindern, allein daheim zurück.
Also wenn ich zu sehr ein Hollywood-Drehbuch gemacht hätte, dann hätte, das Ding ist eher eine Documentary. Also eher so eine Dokumentation, tendenziell fast eher, mit so ein paar Aspekten von Spielfilmen da rein. Genauso wie E.T. Und jetzt müsst ihr noch eine Sache bedenken, weil die ganze Geschichte, wie gesagt, wir sind ja immer noch in den 70ern.
Nach raus, ja.
Ja, und je nachdem, was die Regierung für, sage ich mal, Wünsche oder Anregungen an die Regisseure oder an diese Hollywood-Szene gibt, oder wie die gerade auch die Regierung drauf ist, kann sich ja die Filmindustrie oder die Filme grundsätzlich, um was es darin geht, ja auch verändern. Also wenn jetzt ein anderer Präsident jetzt mal als Beispiel am Ding ist und er sagt, jetzt machen wir mal ein bisschen mehr dramatischere Filme, ne, die sind bestimmt böse, und der nächste Präsident, ach, mach mal lieber ein bisschen mehr so Alf, ja. Also je nachdem, was da geschichtlich gewünscht ist, verändert sich ja auch die Szene. Deshalb ist es wichtig, dass man in der
Es gab halt zu jeder Zeit schon immer Filme in alle Richtungen. Also ich meine, selbst wenn du jetzt anguckst, The Thing, das Original, nicht das John Carpenter, sondern das Original The Thing, war 1951. Schwarz-Weiß-Film, wo es auch schon um eine außerirdische Bedrohung geht, die quasi als Impostor, als Doppelgänger, oder die, ich weiß gar nicht, wie sie im Original war, ich glaube, er übernimmt auch den Mensch.
Da war die Hölle los. The Outer Limits. The Twilight Zone.
Da der Krieg der Welten. Das war ganz, ganz, ganz früh.
Also so, bei Twilight Zone, da geht es ja um diesen Time-Tunnel, und da wird gesagt, es wird sehr detailliert beschrieben, wie man Zeitreisen macht. Und das heißt, seit 82, 83 wird Hollywood speckmäßig benutzt. So, jetzt wird ich möchte noch mal ganz kurz auf Spielberg eingehen und auf Reagan, weil da finde ich das interessant, dass Reagan ist ja einer der wenigen Präsidenten, die so ganz viel über Außerirdische und so, auch vor der UN gesprochen haben.
Der hat Bock gehabt.
Und man findet auch in seinem Tagebuch, was kein Mensch eigentlich lesen kann, Notizen über ein geheimes Raumfahrtprogramm. Aber was ich interessant finde, ist, dass wenige Jahre, also 89 hat Reagan ein Briefing bekommen, da könnt ihr mal googeln, Release 27a Briefing, ich habe es gegoogelt und ich habe es auch zum Teil gefunden.
Conny!
Ja.
Hast du auch deine schutzsichere Weste jetzt?
ich hab's. Ja, hey,
nein,
gut?
Ist, glaube ich, sogar in der teilgeschweizten Version.
Ja,
ist es,
So, und wenige Jahre nach diesem Briefing lud Reagan aber Spielberg ins Weiße Haus ein zu einer Vorführung von seinem Film Die unheimliche Begegnung der dritten Art.
Ja gut, Reagan war ein Schauspieler und hatte schon immer eine Hollywood- und Filmaffinität.
Ja.
Und wenn du dann natürlich die Chance hast, den größten Regisseur zur damaligen Zeit.
Trotzdem finde ich es interessant.
Zu dir einzuladen.
Wo wir wieder bei dem Henne-Ei-Problem wären.
Ja, das ist halt zum Beispiel auch so ein Ding, was ich zu bedenken geben möchte, dass es auch durchaus so sein kann, dass sich findige Drehbuchautoren eine spannende Story überlegt haben, die sie aber möglichst plausibel darstellen wollten. Und daraus dann so, ich sag mal, pseudowissenschaftliche Erklärungen für irgendwas entstanden sind, die aber in die allgemeine Wahrnehmung dann eingeflossen sind. Ich weiß nicht, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie oft ich schon genau die Erklärung für Zeitreisen oder schwarze Löcher gelesen habe, diese quasi in Event Horizon zeigen, wo er dieses Blatt Papier zusammenbiegt und den Stift dann da durchsteckt und auf der anderen Seite wieder rauszieht und dann falle das Papier wieder auseinander.
So schön.
Das ist... Meiner Meinung nach, ich glaube, Paul W.S. Anderson, einziger guter Film, Event Horizon, aber sehr guter Film. Und irgendwie vorher habe ich da noch nichts dazu gefunden, aber seitdem es dieser Film gemacht hat, ist so ein bisschen wie dieses Klon aus einem Bernstein-Moskito für Jurassic Park. wo sich der Drehbuchautor halt einen plausiblen Ansatz einfallen lassen musste, ja, um die Dinos wieder zu beleben.
Und dann kam Dolly.
Tatsächlich, ja, naja, sich das überlegt hat, oh, wo könnte man das Genmaterial herkriegen, weiß nicht was. Und das dann hinterher auch tatsächlich versucht wurde, aber es halt nicht geklappt hat, Genmaterial zu extrahieren. Also es ist jetzt...
Vielleicht auch ganz gut, ich habe jetzt keine Lust, dass hier ein Tyrannosaurus Rex vor der Tür steht.
Also komm, so eine, den hast du doch im Griff. Ganz ehrlich, bei Jurassic Park, die stellen sich auch alle nur scheiße an. Ne? Weil, oh, der Velociraptor, der kann eine Tür aufmachen. Ja, der kann eine Tür aufmachen, was er aber nicht kann, ist einen Schlüssel rumdrehen. Schließ ab, Problem gelöst. So. Aber so viel dazu. Ne?
Ja, das wäre ja jetzt auch alles gar, würde ich mitgehen.
Ich glaube eben, dass viele findige Drehbuchautoren, Geschichtenerzähler sich schon einen guten Ansatz haben einfallen lassen müssen, weil je plausibler eine abgefahrene Geschichte gemacht wird, desto besser wirkt sie. Und dass sowas dann auch gern in die allgemeine Wahrnehmung reinfließt und daraus sich dann erst diese ganzen Theorien erspinnen.
Ganz interessant ist auch, dass dieser David Wilcock, dieser Filmemacher und Sprecher aus den USA, hat Berichten zufolge Infos von Fernsehschaffenden, dass zum Beispiel auch Outer Limits, habe ich eigentlich gar nicht so geschaut, müssen wir mal nachholen, zahlreiche Enthüllungen hervorgebracht haben.
Das ist halt auch die Frage. Outer Limits war auch so eine Anthology-Serie, wo quasi jede Folge ihre eigene kleine Geschichte erzählt hat und die halt sehr viel abgefahrene Stories einfach hatten. Viele, die am Schluss auch nochmal so einen Twist hatten, ne, wo es immer so ein bisschen um so übernatürliche Sachen ging und ganz am Ende kam meistens noch irgendwie so ein Shyamalan-Twist und es war nie alles so, wie es am Anfang scheint, sondern doch irgendwie anders.
Das würde
das
ich...
Da, also war eine sehr populäre Serie zu der Zeit. Ich glaube, dass da auch viel an so Dingen eben in die allgemeine Wahrnehmung eingeflogen ist.
Also ich sag...
Wir haben mal eine Frage bekommen, also wie nah ist Akte X an der Wahrheit, haben wir, glaube ich, letzte Folge schon mal besprochen. Ich glaube, das ist so, kannst du ähnlich so mit Outer Limits und so beschreiben. Mein Chris Carter ist ja da auch sehr, sehr, sehr aktiv unterwegs.
Bei Akte X werden ja auch so viele Urban Legends und so mit reingerührt, ja, so von ja. Bigfoot und so ein Kram. Also das ist so ein Mischmasch aus allem.
Ich sag mal 50-50.
Ja, also die Frage ist, wie hat sich das dann geschichtlich weiterentwickelt, ja? Weil das Ganze sollte ja auch nicht komplett aus dem Ruder laufen und wir wollen auch überhaupt gar nicht mal diese Fantasiefähigkeiten von irgendwelchen Filmredakteuren in Frage stellen, sondern die kriegen halt einfach zum Beispiel mal irgend so ein Manual oder Handbook, wie das da im Militär läuft, wie der Umgang mit Außerirdischen ist oder was für Kanonen die gerade am Produzieren sind und sagen, komm, bau das doch mal in einen Film ein. Aber die Frage, die immer wieder kommt, ja, warum der ganze Aufwand? Ja, was hast du dann davon?
Du hast einen geilen Film mit einer coolen Story.
Ja.
Den auch Leute ernst nehmen können, weil es zumindest halbwegs plausibel erklärt wird, was passiert.
Ja, aber warum würde dann quasi die Regierung irgendwelchen komischen Regisseuren die geheimen Dokumente in Anführungszeichen in der Hand geben, nur um einen Film zu machen? Das kannst du dann letztendlich auch nicht erklären. Mhm. Ja, also da muss schon mehr dahinter sein.
Gut, ja? Du gehst ja davon aus, dass es tatsächlich diese Filme auf Basis von geheimen Dokumenten.
Ich könnte mal, also nehmen wir mal an, es wäre so. Ich sage nicht, dass es so ist. Ja, sagen wir mal, die CIA ist irgendwie ja quer mit der, oder die NSA mit der Regierung vernetzt und die wiederum wären eventuell vernetzt mit der Hollywood-Szene. Gibt es übrigens auch ein Buch, heißt The CIA in Hollywood, kann man sich mal kaufen.
Ach, da gibt's.
Und kann man dran glauben, muss man nicht dran glauben. Und was hätte das für einen Vorteil, dieser ganze Hack-Mack, ja, weil, und es wurde ja dann auch irgendwie, es geht ja immer um dasselbe, es geht um die Vorbereitung des Unterbewusstseins, ja. Du kannst nicht einen ganzen Planet schocken mit irgendwas, wenn du nicht etwas drauf vorbereitet hast, weil wir Menschen sind so Lebewesen, die unfassbar sensibel sind, ja. Beispiel, keine Ahnung, wurde ja auch in dem Hausaufgabenvideo, will ich gar nicht ganz krass drauf eingehen, aber es ist schon sehr zufällig, dass zum Beispiel vor dem 11. September ein Film rausgekommen ist.
The Loon ist eine Serie, glaube ich.
Ja,
ne?
Ist eine Serie, ist auch von
The Lone Gunman.
Chris Carter, genau. Was im Endeffekt ein Spin-off war von Akte X dann tatsächlich.
Ja.
Und da ist halt aber auch die Frage, weil das ist genau der Fall,
Vielleicht erstmal ganz kurz, was passiert?
Genau, also es ist so eine Spin-off-Serie mit diesem langhaarigen Typ aus Akte X.
Die ITler.
Genau, diese IT-Fuzzi.
Bist du nicht ITler vom Beruf?
Ja. Habe keine langen Haare mehr und ich wohne nicht mehr in einem Keller. Insofern passe ich nicht mehr in dieses Weltbild rein, das sie vermitteln wollen.
Ja, okay.
Weil aber zumindest die hacken sich dann in einen Pentagon-Computer, um da eigentlich irgendwelche geheimen UFO-Akten zu stehlen. Mhm. Und finden aber dann irgendwann raus, dass eine aktuell gerade Passagiermaschine, die unterwegs ist, eine Bombe beinhalten soll. Ja. Dann schmuggelt die da jemanden rein in diesen Flieger und der sucht den ganzen Flieger ab und findet keine Bombe und stellt dann fest, dass gar nicht
eine Bombe an Bord ist, sondern das
Flugzeug an sich die Bombe ist und dieses Flugzeug tatsächlich irgendwo reinsteuern wollen. Es wurde, glaube ich, nicht explizit Twin Towers gesagt, aber man sieht auf dieser Aufnahme, dass die quasi New York auf die Twin Towers zusteuern. Dann der Hacker hackt sich dann in den Flieger rein in den Server, findet das Programm, das den Flieger fernsteuert, deaktiviert ist und die können auch ausweichen, dann ist alles gut gewesen.
5 Monate vor dem 11. September.
Genau, Erstausstrahlung. Und dann denke ich mir, vielleicht ist das halt einfach die ultimative Inspiration gewesen für diese Terroristen.
Könnte zum Beispiel auch so.
Weil das ist dann schon wieder dieses Henne-Ei-Ding. Ja, wieso, was brauchst du denn groß für eine Vorbereitung? Du buchst einen Flug und dann rastest du da aus und nimmst den Piloten als Geisel. Also mehr als ein Ticket zu buchen, brauchst du für so einen Terroranschlag.
Wenn du Chris...
Aber, ne, das könnte aber auch die Inspiration gewesen sein. Weil die einen sagen, oh, das hat es vorhergesehen.
Ja,
das
aber
war alles schon vor langer Hand
geplant. Was ich an der ganzen Story spannend finde, ist, dass kein Mensch... irgendwie darüber, ich habe auch ein bisschen recherchiert, mit Chris Carter darüber gesprochen.
Genau, Chris Carter ist der Regisseur von dem Film.
Ey, ganz ehrlich.
Es wird untergebuttert, die ganze
Thema. Wenn ich dieses Ding gedreht hätte und 5 Monate später passiert es,
korrekt,
dann würde ich da auch zu niemandem irgendwas sagen.
Ja, ist ja richtig.
Weil ich glaube, egal was du sagst, verstrickst du dich da in Probleme. Und ich hätte auch ein mörderschlechtes Gewissen, dass ich so eine effiziente Idee in Umlauf gebracht hat, die vielleicht jemand aufgegriffen hat und die tausende
von
Leuten...
Von der Seite habe ich es noch gar nicht betrachtet.
...das Leben gekostet hat. Ich weiß nicht, ob ich... da noch, also...
Ja, korrekt.
Ich weiß nicht, ob ich da mit mir selbst noch klarkommen
würde. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, um wieder ein wenig davon wegzugehen. Nehmen wir mal an, es würde demnächst irgendwie der Präsident entführt werden. Ist ja noch nicht passiert, ja. Aber wie viele Hollywood-Filme kennen wir denn, wo das einfach passiert? Wäre das noch was die ganze Menschheit erschrecken würde? Ganz ehrlich, wahrscheinlich nicht, weil wir haben es schon ungefähr 50 Mal in Hollywood gesehen. Also wenn es irgendwie im Übermäue passiert, dass das Weiße Haus abgeriegelt wird und da irgendwie keiner mehr rein und raus darf.
Bei den Sachen, die aktuell passieren, dass irgendwelche Kritiker mit irgendeinem Nervengift vergiftet werden, weiß ich nie was, oder in Nordkorea irgendein Schwager unterwegs mal kurz mit einer Spritze gepiekst wird und dann tot am Flughafen zusammenfällt. Würde mich das nicht überraschen, aber das jetzt nicht, weil es Hollywood-Filme zu dem Thema gibt, sondern weil die Realität die Hollywood-Filme schon krass eingeholt hat, was das angeht.
Eingeholt noch nicht. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Zombieland guckst oder sowas, ne, war mal ein richtig geiles Beispiel.
Hab ich erlebt, ich finde Zombie-Filme doof, finde auch Zombie-Computerspiele doof.
Also Zombieland ist ganz lustig, doch auch mit Woody Harrelson. Und,
ja, genau. Also ich sag mal so, ne, du kannst mit der Thematik, um jetzt mal wieder zurückzugehen zu dem Ziel, was für
Bill
ein
Murray
Ziel, hätte man, ja, die Zombieland gucken, das sind dann eher die, die dann Angst kriegen sollen, also wenn du Bock hast, die Menschheit ein bisschen zu beängstigen mit dem Thema, so dass wir dann vielleicht früher oder später, wenn die dann kommen würden, um so einfacher zu überzeugen, ey, wir brauchen die quasi die kontrollierte Menschheit und wir müssen mal gucken, dass wir das alles so ein bisschen Kohle dafür bekommen, dass wir mal wissen, diese komischen Zombies da, wenn sie jetzt dann tatsächlich kommen, bisschen. Auf der anderen Seite hast du dann die Generation 18 bis 22, ja, die irgendwie Call of Duty spielen oder sonst irgendwas, die eigentlich gelernt haben, wenn den Computer spielen, wie ich so einen Zombie quasi abballern kann und wie genau man das machen muss.
Also,
und die du dann schneller quasi auch ins Militär bekommst, um zu sagen, ey, der hat nicht Angst, sondern der hat eigentlich schon gelernt, wie man diesen komischen Viechern umgeht und die abmurksen kann.
Also da prinzipiell glaube ich, dass Zombieland der falsche Film wäre, um den Leuten Angst vor Zombies zu machen. Ja. Ganz ehrlich. Dann guck dir, weiß ich nicht.
Guck dir Shaun of the Dead an.
Guck dir Shaun of the Dead an. Es gibt ja, wenn du nur diese Filme hättest, Zombieland, Shaun of the Dead, weiß ich nicht, was gäbe. Es gibt nichts Geileres als eine Zombie-Apokalypse.
Ja.
Ganz ehrlich, mega gut.
Ja, kaum genau.
Gehen, wäre ich sofort Wechsel dabei. Was? Aber dein Ding war ja, du willst den Leuten Angst machen mit diesem Zombie-Thema und die quasi
Ja, klar.
Ein Militärregime vorbereiten, weil wir das brauchen, um den Zombies herzuwenden. Da gibt es ganz andere Filme dafür. Deswegen kapiere ich nicht, warum die Zombieland als Beispiel nehmen, bloß weil der für sich ein Handbuch hat mit drei Regeln, keine Ahnung, Genie ohne Waffe kacken, immer zweimal reinschießen. Das sind ja die Regeln, die er sich selbst aufgesetzt hat, um in dieser Welt zu überleben. Aber an sich ist das ein super lässiger, lustiger Film. Gut, das Spoiler, Bill Murray, dann dummerweise stirbt, das ist das Allerschlimmste, zerreißt mir das Herz. Spoiler rum. Aber an sich, ganz ehrlich, da hätten sie, weil sie ja wirklich auf diesen Zombieland-Film, explizit auf den Referenz nehmen. Es gibt tausend andere Zombie-Filme, die viel, also wirklich, 28 Days Later ist es, glaube ich, von englischer Regisseur, der auch Ding gemacht hat, Danny Boyle. Das ist ein Film, der, glaube ich, der wirklich Angst macht. Der ist zwar kontra-Militär, weil das Militär 28 Days Later.
Ah ja.
Gibt es da noch 28 Days Later? Den haben wir letztens erst
gesehen, den du so
28 Days
mochtest.
Later auf jeden
Mocht
Fall
ich
ein,
nicht.
Nee.
Ein mega geiler Soundtrack, der überall wieder auftaucht. In a House, in a Heartbeat heißt der Track, glaube ich, super.
Film mochte ich nicht.
Ja, aber das ist halt, also der wäre vielleicht geeignet, um die Leute zu überzeugen, dass wenn irgendwo mal zombie-mäßig unterwegs ist, dann müssen wir uns da irgendwie vom Militär helfen lassen. Wenn du allerdings Zombieland oder Shaun of the Dead ist, dann heißt es ja gut, schleifst du die Machete scharf und hast ein bisschen Spaß draußen. Muss halt beim Kacken abschließen.
Ich würde nochmal kurz zurück.
Das ist halt.
Komm, machst du mal Clone-Sender auf, ja? Clonst mal ein paar genmanipulierte Viecher, die setzt du mal, keine Ahnung, irgendwie auf ihr Land aus, schockst mal irgendeinen kleinen Erdteil da damit. Boom, kannst du hier richtig geil die Leute kontrollieren. Dann schickst du ein paar mutige Soldaten, die schon die ganze Zeit.
Das würde ja schon reichen, wenn die Tollwut wieder durchbricht.
Stenger Hösbach wollte was sagen.
Ja, achso.
Ich wollte nur mal kurz auf die Filme, also auf die
Contact.
Ja, nee, also auf jeden Fall auf die Science-Fiction-Filme zurückkommen und was die Fantasie auch, dass die Fantasie einfach für mich der größere Motor ist. Guck mal, es gab zum Beispiel den Roman Die Reise zum Mond von Jules Verne. Genau, der wurde 1902 verfilmt, ne? Ja. Und
verfilmt? 1902?
Ja, Wahnsinn. Der wurde verfilmt und
Wahnsinn.
Also wie sich die Menschen es damals vorgestellt haben, man steigt in eine Rakete und wird dann zum Mond geschossen und dann landet man auch, da läuft man rum und atmet und was auch immer. Und selbst dort, in diesem Roman, sowie auch im Film, kommen dann so die bösen Mondbewohner.
Ja, ja, das ist geil, du musst ja kurz gucken.
Also, kennst du das Smashing Pumpkins Video, Micha?
Ja,
Tonight, da werden Szenen darin gezeigt. Ne? Also, was ich damit sage,
wo die Rakete
in das Auge, genau. Das ist ein super schön inszenierter
Schwarz-Weiß-Film,
Film. Ja. Aber was ich damit sagen will, ey, das haben die Leute sich ausgedacht, ohne dass irgendeiner irgendwas gesagt hat oder irgendwie ein Info gegeben hat. Also fängt schon bei der Rakete an. Das
woher
fängt schon
weißt
bei,
du das?
Aber eine Story
ja,
ist
aber
doch.
Wer hat denn dem gesagt, ey, wir haben da eine Information, dass auf dem Mond kleine Mondbewohner sind und die sind böse. Komm, mach da mal einen Film draus. Also Bullshit. Das hat er sich überlegt. Das ist die Fantasie von diesem Jules Verne gewesen.
Eine Story ohne Antagonisten.
1902.
Ja, die Geschichte der ganzen Agenden, die es ja schon ewig gibt, wenn man daran glauben möchte, fängt nicht ab 1950 an.
Ja,
nee,
aber
geht
ich mein,
zurück in die britische Renaissance.
Ja, aber prinzipiell brauchst du doch für eine Story
zurück in die
auch immer eine Bedrohung, ein Gegenpart, du musst irgendwie Spannung aufbauen.
Ja, das ist letztendlich einfach nur, was ist politisch gewollt, wenn man möchte, daran zu glauben. Ja, wer setzt die ganzen Quatsch um? Was klappt dann davon? Vielleicht hätte er dann schon längst mal hier irgendwie ein paar Zombies durch die Gegend laufen lassen, aber irgendwelche Freaks haben es halt bisher verhindert. Und vielleicht hätte der Präsident schon längst auch mal entführt werden sollen, dann wäre es alles kein Schock für uns gewesen, weißt du? Und die ganz krasse Theorie, um das Ganze noch verständlicher zu machen, was für ein Interesse dann dahinter wäre, nicht nur das Vorbereiten des Unterbewusstseins der Menschen auf diesem Planeten, sondern du kannst damit auch tatsächlich gut rekrutieren. Und das war ja auch in dem Hausaufgabenvideo, wenn du so ein paar Computerspiele raushaust,
ja.
Ne?
Ja, aber das gibt's ja tatsächlich, ne?
Ja, also ganz kurz, lass mich das erklären. Also du hast Computerspiele, die auf den Markt kommen, ja, irgendeiner von der Regierung oder dem Militär sagt, hey, bau mal das und das in das Computerspiel ein, bau mal das komplizierte Rätsel ein, bau mal noch ein paar Zombies ein, damit die später, wenn wir sie rekrutieren, nicht mehr Angst haben, wenn so einer vor denen steht und die einfach schon wissen, wie man die abknallen
kann.
Guckst
im Internet im Walkthrough, wenn du in die Weide kommst, dann
genau.
Hat jeder das Rätsel gelöst. Sondern ist jeder beim Militär auf der Liste. Was für ein Bullshit, über ein Computerspiel irgendwas zu rekrutieren.
Warum nicht?
Weil das mit der Realität doch nichts zu tun hat.
Aber es gab es.
Also wenn du einmal eine scharfe Waffe geschossen hast, habt ihr in den USA nach dem Schießstand geballert, so.
Ja.
Dann ist es mal eine ganz andere Nummer, als wenn du eine Maustaste klickt.
Ja, ja.
Ist nicht so, dass E-Sport nicht schwer ist, dass sie nicht Reaktionsvermögen brauchen, weiß ich nicht was. Aber wenn die aktuelle E-Sport-Elite später auch unser Militär vorne anführt, in einem Stellungskrieg, den wir wahrscheinlich eh nie mehr haben werden, dann kannst du aber echt einpacken. Ne? Weil das sind jetzt,
ich sag ja nicht, dass es so sein muss, aber ich sag dir, du müsstest, wenn du das Spiel wirklich ganz genauso konzipieren würdest, wirklich nach Handbuch, da sieht das Stargate ungefähr so aus. Da gibt's die Dinger, die und die Waffen, die kennst du schon aus dem Computerspiel, musst du gar nicht mehr viel erklären. Na klar, musst du noch erklären, aber es geht alles viel schneller. Du hast es einfach den Anführungszeichen, den amerikanischen Soldat, sowas von Super Soldier, sowas von schnell fertig. Und wir können gerne, wenn ihr wollt, mal in Randy Kramer reingehen, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, der ja angeblich, möchte man glauben, naja, schon bei so einem, sag ich mal, militärischen Astronautenprogramm mitgemacht hat und an der Front rumgeschossen hat, können wir gerne mal drauf eingehen. Und er sagt halt, diejenigen, die Call of Duty oder Halo oder sowas, also Halo oder wie das Spiel heißt, geschrieben haben, die haben auf jeden Fall ein Manual in der Hand gehabt von Zeug, ja, was also bei der United States Army auf diesem Duckway quasi im Militärgelände abgeht.
Natürlich, das sind auch allein die Tutorial-Missions, um an die Steuerung des Spiels gewöhnt zu werden, sind tatsächlich Trainingsmissionen, wo du durch so eine Trainingsding durchläufst. Das soll natürlich schon militärisch aussehen. Es gibt natürlich auch andere Shooter, bei denen ist das anders. Aber ich glaube nicht, dass ein Computerspiel geeignet wäre, um eine Vorauswahl zu treffen. Also ich fände es mal cool, wenn es so ein Battle gäbe zwischen so einem US Marine Corps und der ersten Liga E-Sports, ja, Call of Duty.
Ich glaube,
und dann würde ich mal sehen, ja, wie die da abschneiden.
Aber wie sollst du da sonst reinkommen? Hiermit bewerbe ich mich bei Ihnen als Agent. Ja. Ich interessiere mich für Zombies, außerirdische, und wäre auch gewillt, an geheimen Secret-Missionen im Weltall teilzunehmen, bei meinen Konditionen. So 4.000 im Monat.
Brutto, ja.
Brutto plus 30 Tage Urlaub plus. Und wenn ich was geheim halten soll, kosten sie das leider extra. Mit freundlichen Grüßen, ihr Mischer.
Nein, die holen es natürlich irgendwie aus dem
Militär. Lebenslauf, 1983, Grundschule.
Du gehst ja nicht die Call of Duty Ranking durch und holst dir da die besten Call of Duty Spieler.
Nee, aber
die sind aber bestimmt die
geilsten. Der beste Spieler ist S10 oder so.
Ja. Aber gab es,
ja, ohne mich.
Ja, gab es nicht schön ausbilden.
Es gab doch so ein Rätsel mal in irgendeiner Tageszeitung, wo du, wenn du das gelöst hast und hast es da als Gewinnspiel quasi getarnt, dass du da, hattest dann Post bekommen, wenn du das gelöst hast.
Okay, also das ist halt eine schöne Urban Legend.
Ja, es gab mal, kann ja sein, dass es eine ist, aber ich finde sie schön.
Es gab mal ein Spiel, das ist tatsächlich Tatsache, ist Quest for the Golden Hair, da ging es um so ein
ich kenne nur das goldene Ei von Sat.1.
Das war basierend, es gab erstmal so ein Buch. Das war so ein Buch mit so Illustrationen drin und da war angeblich auch ein Rätsel drin versteckt und das war in England ein Riesending. Mal gucken, ob ich es noch zusammenkriege. Und wenn du dieses Rätsel gelöst hast, hast du eine Koordinate gekriegt, wo ein Golden Hair, also quasi, es war so ein Amulett aus Gold mit einem Hasen. Also Hair ist ja quasi so ein männlicher Hase, wie nennt man das, irgendwie so ein Rammler oder was. Also aus massiv Gold, relativ teuer. Und das war irgendwo in England vergraben. Wenn du in diesem Buch das Rätsel gelöst hast, hast die Koordinate gekriegt, konntest es ausgraben. Das war über Jahre lang das meistverkaufte Buch in England, weil jeder, wie haben sie es genannt, irgendwie so Armchair Treasure Hunt, weil du aus dem Lehnsessel raus im Wohnzimmer quasi eine Schatzsuche machen konntest. Mhm. Es gab dann irgendwie einer, der es irgendwie gelöst hat, obwohl dann irgendwie rausgekommen ist, das war irgendwie ein Freund von dem Autor von dem Buch, weil es über Jahre irgendwie keiner hingekriegt hat. Es gibt ein schönes YouTube-Video von Stuart Ashen, der das aufgreift, dieses Buch, weil eben dann als Nachfolger von dem Buch ein Videospiel rauskam. Das war dann, glaube ich, auch The Quest for the Golden Hair hieß es. Und das war noch abstruser. Und das Problem war, dass das Computerspiel in zwei Teile aufgeteilt war, weil der zweite nie erschienen ist. Also es ist auch so eine krasse Story, aber das war auch, hat auch langfristig nicht funktioniert. Aber wenn mal wirklich was Spannendes sich mal irgendwie 20 Minuten angucken will, googelt mal Stuart Ashens und ich glaube Quest for the Golden Hair ist es.
Ich würde gerne nochmal auf Kubrick und so eingehen.
Ja.
Wenn ich darf. Daniel, wir haben doch diese Dokumentation jetzt gesehen.
Room 237.
Wo ja erzählt wird, dass Kubrick angeblich die Mondlandung, also wir waren wahrscheinlich da, aber die Bilder waren scheiße, deswegen hat man das vorsorglich im Studio
nochmal nachgedreht.
Wie hieß das Studio? Das kommt in der Doku auch vor. Studio 2, 3, nee.
Nee, also es folgendermaßen.
Daniel, fasst mal zusammen für uns.
Diese Dokumentation, Room 237, behandelt eigentlich den Film Shining. Allerdings auch ganz viele Sachen, die der Stanley Kubrick dort quasi als geheime Botschaft aus seinem Leben und seinem Schaffen versteckt hat, diese geheime Botschaft.
Und da auch wieder sehr viel Interpretationssache ist. Da geht es dann auch mal um dieses Bild mit den Native Americans.
Ganz genau, ganz genau. Und es geht darum, dass der Stanley Kubrick soll im Auftrag der NASA die Mondlandung optisch fingiert haben. Wie der Conny schon gesagt hat, diese Aufnahmen, die man dann sieht, die sind in einem Studio gedreht worden.
Sagt man.
Und die haben den Kubrick quasi ins Boot geholt und der Kubrick hätte auch einen Deal gemacht, okay, ich mache euch das, aber dafür möchte ich diesen Film 2001 drehen. Also das war so ein eine Hand wäscht die andere. 2001 ist quasi mehr oder weniger ein Feldversuch. Okay, wie bekommen wir möglichst realistische Bilder von Weltraum, Mond, Planeten, Oberfläche und so weiter. Und aus diesen Drehs ist dann quasi auch mutmaßlich oder angeblich oder man sagt, daraus ist dann die Mondlandung gedreht worden. Und der Kubrick hat es in dem Film Shining so untergebracht, in einer Szene, wo der Danny, dieses Kind, in diesem Film irgendwie auf dem Teppichboden spielt und es hat eine Apollo 11 Pulli an. Auf seinem
Apollo 10 sind die, die hinter Mond waren, keinen Kontakt zur Erde hatten,
genau.
Hinter Mond und dann Space-Musik gehört haben.
Also
ist
das
jetzt
Kind,
geleakt worden, kann man auch mal nachrecherchieren.
Das Kind, der Danny sitzt auf dem Boden, spielt irgendwie mit Autos, hat einen Pulli mit der Apollo 11 Rakete drauf und der steht dann quasi auf, der Danny, und geht auf ein Zimmer zu, das 237 heißt. Ja. Und
ist da, wo die Badewanne drin ist.
Genau, also der Danny mit diesem Pulli drauf, wenn der aufsteht, dann fliegt quasi diese Rakete auf dieses Zimmer zu, das ist 237,
ja, genau.
Ne? Und du siehst dann an der Tür auch so diesen Schlüssel von dem, also den Zimmerschlüssel,
Room.
Da steht Room 237 drauf.
No, Room No 237.
Room No 237. Und das einzige Wort, was du bilden kannst aus diesen zwei Wörtern, ist Moon Room.
Ja.
Schön geil.
Du und kannst aber auch
237.
No Room.
Und 237 war, glaube ich, die Bühne, wo es gedreht wurde.
Oder? Moron! Du kannst Moron bilden.
Das ist Micha.
Ja.
Oh, mein Hirn.
Moron.
Okay,
alles
237.
Mach mal den Push-Button.
Ist noch ein O zu viel. Scheiße.
Ja.
Oh, Moron. Ist der Ausruf. Oh, Idiot.
Okay.
Nein, aber ja, es ist
237.000 Meilen ist der
ist
Abstand von der Erde zum Mond.
Wie es in Lehrbüchern steht,
ja,
sozusagen.
Genau, sowas.
Genau.
Und dann würde ich dann nochmal verweisen auf
Meilen
die,
auch noch.
Auf die oder Kilometer.
Ja, ja, ja. Und nee, ganz kurz noch, um das abzuschließen mit diesem Room 237, der Jack in dem Film Shining, ne?
Mhm.
Soll auch so ein bisschen die Situation von Stanley Kubrick darstellen in seiner damaligen Zeit, in seiner Gefühlswelt, wo er dann, die Frau findet ja im Film Shining dann irgendwie raus, du schreibst, also woran er eigentlich arbeitet, in dem Film Shining arbeitet er ja eigentlich an nichts, er schreibt ja immer die gleichen Zeilen auf, ja. In seine Schreibmaschine und er sagt auch im Film dann auch so ein bisschen so Sachen wie, ich habe einen Vertrag unterzeichnet und also ich habe eine Verantwortung gegenüber meinen Auftraggebern, das in dem Film sagt es der Jack Nicholson zu seiner Frau wegen dem Job, dieses Hotel zu bewachen. Er sagte, ich kann hier nicht weg und du, was weißt du, was los ist und ich habe meinen Vorgesetzten eine Verpflichtung gegenüber und so. Und so hat sich halt wahrscheinlich Kubrick gefühlt, als seine Frau rausgefunden hat, woran er eigentlich arbeitet.
Und das kann man wiederum nachsehen in der Dokumentation. Kubrick, geil. Nixon und der Mann im Mond kann man sich für 3 Euro leihen bei Amazon.
Okay.
Oder bei
Hast du den Film grundsätzlich gesehen, Micha? 237, ja, ne?
Also, ist aber schon eine Weile her.
Geht 52 Minuten, ist von 2015, ist ganz interessant. Aber ist auch viel zusammengestellt.
Aber auch, Room 237, muss man auch sagen, ist nicht in Zusammenarbeit mit Stanley Kubrick erstanden, sondern ist quasi, war eigentlich sogar, glaube ich, ein Fanprojekt oder sogar ein Crowdfunding-Projekt.
Ja.
Von
Leuten, die hart auf Acid sind.
Ja, also von irgendjemandem, der irgendwas interpretiert. Es ist also kein Tatsachendokumentation.
Ja, das ist bei Kubrick, Nixon und der Mann im Mond ähnlich. Ja,
was allerdings bestätigt ist und woher ich mir vorstellen könnte, dass so eine Story ihren Ursprung nimmt. Weil ich glaube, 2001 war sogar ein Jahr vor der Mondlandung rausgekommen.
68,
ne?
Richtig.
68. Aber es gibt eine Stanley Kubrick-NASA-Connection, wenn auch nicht ganz so krass, wie man das gern hätte. Und zwar hat Stanley Kubrick später für Barry Lyndon, ich hatte das, glaube ich, auch schon mal erzählt, Barry Lyndon ist ein Historienfilm, so Rokoko, Zeitalter und so weiter. Und er wollte diesen Film nur mit Natural Light, Available Light drehen. Normalerweise hast du im Film, so wie wir hier, überall riesig krasse Scheinwerfer, weil wenn du irgendwas filmst, auch wenn du fotografierst, du brauchst einen Blitz zum Beispiel, beim Film brauchst du halt konstant Licht, ne? Brauchst du sehr viel Licht und Scheinwerfer. Und Stanley Kubrick wollte aber, dass die Atmosphäre so authentisch wie möglich ist und hatte einige Szenen geplant, die in einem großen Saal spielen, wo Unmengen an Kerzen und Kronleuchter mit Kerzenlicht aufgehängt sind und so lüstern überall hunderte von Kerzen und wollte dieses Licht authentisch einfangen. Jetzt hast du natürlich das Problem, dass es nicht genug Licht ist, um normal zu filmen. Das heißt, du musst einen sehr, sehr empfindlichen Film nehmen und eine sehr offene Blende, also die sehr viel Licht in die Kamera lässt. Und es ist bauartbedingt, sind solche Objektive mit offenen Blenden extrem schwer herzustellen. Und die einzigen, die damals tatsächlich ein Objektiv hatten mit einer 0,95er Blendenöffnung, wer so ein bisschen was fotografiert, der weiß, dass es schon krass ist. Ne? Also ich sag mal, alles, was du so normalerweise verwendest, ist vielleicht 1,4, wenn es mal ganz krass ist, bis 1,2. Je niedriger die Zahl, desto größer die Öffnung. Und NASA hatte eben diese Objektive, um den Nachthimmel quasi abbilden zu können, weil du ja da auch extrem wenig Licht hast, du aber auch nicht lang belichten kannst, weil sonst, wie wir ja vorhin gelernt haben, aus den Sternen Streifen werden, weil die während der Belichtungszeit einfach durchs Bild laufen. Daher haben die sehr lichtstarke Objektive gehabt und die hat der Kameramann von Stanley Kubrick sich bei einem Kontakt an der NASA ausgeliehen und hat den Aufnahmeflansch umgebaut, dass sie auf die Filmkamera passen. Und da gab es riesen Ärger im Nachhinein, weil er die nicht mehr zurückbauen konnte. Das ist zumindest eine verbriefte Story.
Ja, also aber die habe ich auch schon gehört.
Das ist zumindest die NASA-Kubrick-Connection, wo ich mir vorstellen kann, wo es dann hieß, okay, Kubrick und NASA, die hatten irgendwie mit zu tun. Der hat da auch irgendwie einen Weltraumfilm gedreht, weiß nicht was. Und dann hat sich vielleicht dieser andere Mythos.
Aber ich drehe es mal so hin. Jetzt nimm dir doch zum Beispiel mal vor, ich sag immer mal, du hast jetzt hier irgendwie so einen geilen Science-Fiction-Film, ne? Keine Ahnung, mit irgendwelchen krassen Robotern und Raumschiffen und so, ne? Ja. Und hast aber die Connection zur, keine Ahnung, Space Force oder irgendwie NASA, so wie du es gesagt hast. Du musst den Kram nicht mehr CGI machen. Du holst dir das Originalgerät einfach für den Film, guckst, dass du es keinen weiter erzählst und hast da irgendwie den fliegenden Flugzeugträger, den es vielleicht schon gibt, aber eigentlich, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Ja.
Also Barry Lyndon übrigens ist 75
Kann ich empfehlen übrigens. Also American Soldier muss nicht unbedingt alles CGI sein, was man da drin sieht. Kennt ihr American Soldier?
Nee.
Kann ich empfehlen.
Ich überlege gerade, das ist aber nicht der mit Dolph Lundgren und Jean-Claude Van Damme. Nee, das war Universal Soldier.
Nee. Ist relativ unbekannt und hat unfassbar viel geile Technologie, die angeblich, wenn man dem Glauben schenken möchte, es eigentlich schon so gibt und auch einfach im Set benutzt wurde.
Ja gut, ich meine, vielleicht ist das sowas mal irgendein Typ, der bei irgendeinem geheimen Projekt erzählt irgendeinem irgendwas und es geht dann durch drei Hände, dann landet es bei einem Drehbuchautor und er macht dann vielleicht unterbewusst sogar mit einem realen Ansatz eine gute Story draus. So kann das vielleicht
also auch mal mehr weiß. Ich will ja auch keinen davon jetzt irgendwie überzeugen, dass das alles wirklich genauso ist. Es wären vielleicht nur gute Argumente, ne, mit dem Ganzen, was wir jetzt hier da so mit den Computerspielen, mit den Rätseln, mit den Filmen, mit der Vorbereitung.
Ich glaube, dass das so ist.
Und Team so weiter Mulder. Und so fort. Dass das ein Grund wäre, Energie und Geld in diese ganze Industrie und in diese ganze Connection reinzustecken. Und wir werden jetzt auch nicht hier irgendwie konkreter, sondern jeder kann ja einfach mal gucken, wer der Regisseur ist und mit wem er sich so getroffen hat und was da so vielleicht noch für Dokumente
aber hat. Aber die Frage, ehrlich, wo soll ich das gucken? Antwort Internet.
Aber mal ganz ehrlich, wenn du versuchst, die Menschheit über diese Medien auf irgendwas vorzubereiten, erreichst du trotzdem über Hollywood und Computerspiele trotzdem nur einen Bruchteil von den
Aber es ist so viel und genau die, auf die du Bock hast.
Aber es gibt doch Sachen, die noch, also, wie soll ich sagen,
Du erreichst doch unfassbar.
Noch mehr
Medium. Sagen wir mal ein Medium oder irgendeine Form von, wie willst du noch mehr erreichen über
Netflix.
Nein, aber
guck mal,
Netflix,
wie viele Leute gucken
und Instagram und Computerspiele.
Oder weiß ich nicht was.
Ja,
oder
gut, das
Alien
ist ja
Filme.
Alles 50er. Du musst immer, du musst
nein,
immer
auch
die Filme
heute,
heute.
Auch heute.
Ja, die Serien, wir, alle aktuellen Serien.
Ja, aber das, wirklich, das guckt doch trotzdem nur ein Bruchteil. Geh mal raus, guck dir die Leute an und dann denkst du dir, okay, wie viel von denen
geh mal jetzt, haben
wie
viele Leute auf Fernseher gucken.
Ja, aber
ich muss auch sagen, guck mal, so ein Film wie Interstellar,
Matrix,
ne?
Ja, Matrix.
Ja, aber Gott, wie viele Leute haben den Matrix gesehen? Das ist
Indiana Jones. Was glaubst
ja, und die meisten Leute
was,
finden
Indiana
da nur
Jones
die...
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Ja, da hätte ich nicht gesehen. Aber mal ganz ehrlich, du kannst ja nie ausgehen von uns jetzt hier in Deutschland oder vielleicht Amerika, der Großteil der Bevölkerung hockt doch ganz woanders. Und
ja,
meinst du, die haben Matrix, meinst du, in Indien oder China hat irgendjemand Matrix gesehen?
Du schneidest ein Thema an, klar, ne? Ich meine, je nachdem, wen du für was brauchst, je nachdem, wie die politische Ausrichtung ist, vielleicht müssen die chinesische Regierung ja ganz andere Filme auf den Markt bringen, vielleicht eher so, wie geil Ein-Kind-Politik ist, oder, ne, haben wir vielleicht früher gemacht, oder halt auch die machen ja auch jetzt Werbung für ihre Space Force und so weiter und so fort. Hm. Und ja, die haben dann halt eine ganz andere Agenda. Ich meine, die haben halt auch wenn ich dieses Thema nicht anschneiden möchte, eine geile Serie rausgehauen über Viren und also weißt du, wie ich meine? Das ist
ja,
es geht
ich mein,
ja nicht nur im UFO-Bereich. Das, ja. Ne, auch wenn ich gerade Indiana Jones angesprochen habe, ich meine allein diese, dass die Nazis die ganze Zeit auf der Suche nach Artefakte waren. Recherchier mal in den Kram, dann wirst du ein bisschen wahnsinnig oder du musst ja nicht dran glauben, um Gottes Willen, aber ich meine, der hatte noch ein paar andere Aufträge, als nur UFOs vorzubereiten, sondern musste ja auch noch um geschichtlich ein bisschen was hinkriegen.
Ja.
Muss nicht sein.
Aber also ich denke mir, du könntest ein breiteres Publikum erwischen, wenn du es irgendwie noch ein bisschen anders aufziehen willst.
Alles kann, nichts muss. Ja.
Ich glaube auch, guck mal, jetzt auch so aktuelle Filme wie Interstellar oder aktuellere Filme, da hat sich den Nolan auch, holt er sich Berater mit rein, die sagen, ey, wie könnte ein schwarzes Loch aussehen, wenn man davor steht? Wie könnte ein Wurmloch aussehen, wenn man davor steht? Und so weiter.
After Effects, ja, ich weiß.
Und so ein Film wie Interstellar, der wird von der Wissenschaft abgenickt. Die sagen, ey, das ist alles optisch, natürlich hat noch nie jemand von einem schwarzen Loch gestanden oder von einem Wurmloch oder sonst was. Aber so, wie du das darstellst und so, wie wir das erklärt haben, ist das, diese Theorien gibt es, auch wenn du, je näher du an einem schwarzen Loch bist oder sowas, umso langsamer läuft dort die Zeit, aber woanders schneller weiter. Also diese
wenn
ganzen
der Flash
Theorien.
Dann in die Kapsel steigt zum Elon Musk und dann guckt sich das einfach noch mal genauer an und dann kann man
ja, aber die Leute holen sich solche Berater rein und vielleicht hat auch der Steven Spielberg, ey, weiß der Geier, wie, da war ja damals, war ja quasi so auf, wie Micha schon sagt, einer der berühmtesten Regisseure, vorher Weiße Hai gedreht und so weiter.
Genau.
Und was meinst du, wie viele Leute der einfach hier und da kennenlernt und einfach so trifft halt und da, klar trifft der vielleicht diesen Heineken und der sagt, ey, ich bräuchte oder
Heineken ist ein Bier.
Und ich brauche jemanden, der mich einfach mal berät. Wie sieht sowas aus? Wie laufen die rum? Haben die Kittel an? Brauchen wir irgendwie krasse, was weiß ich, Ausstattung mit Technik und Mischpulten und so weiter? Und der Typ hat ja auch schon
auch
viel
diese universelle
auch
Sprache, ne?
Ja, genau. Und schräge Leute getroffen und so. Und er sagt, okay, klar kann ich dir dabei helfen. Ob der jetzt vielleicht auch, es könnte ja auch sein, dass so ein Heineck auch jemanden dann eine reinwirken will und sagt, ey, ich wurde scheiße behandelt von meinen Auftraggebern oder von der CIA oder von der NASA oder von sonst irgendeinem. Ich plaudere jetzt mal ein bisschen was raus, ne? Und gebe dem so viele Infos, damit ich nicht belangt werden kann vielleicht auch. Und am Ende vom Tag ist es ein fucking Film. Also am Ende vom Dach ist es, ey, am Ende vom Dach ist
es
ein fucking
halt
Film.
Auch unterhalten.
Den gucken Leute an und sagen, ja, war ganz nett. Es gibt Leute, die sagen, ja, finde ich scheiße. Und es gibt Leute, die sagen, boah, das ist die Offenbarung für mich. Und sind da genauso.
Manche sagen,
es
ist die Henne, manche sagen, es ist Ei.
Ja, und es ist die Offenbarung für mich und glauben jeden Zentimeter, was in dem Film passiert ist.
Das,
ne?
Bringt mich doch zum folgenden Satz. Glaubt, was ihr wollt oder fühlt euch gut unterhalten. In diesem Sinne, wir sind raus.
Ist schon wieder soweit. Jawohl.
Bis zum nächsten Mal.
Ist schon, alles klar.
Ja. Ciao.
Tschüss.
Ach so. Darf ich noch was sagen?
Ja, auf schnell jetzt. Du hast abmoderieren.
Ja, es ist ja meine Sendung hier. Ja, nein, ist ja okay. Unsere. Nee. Denkt an die Nachrichten an uns. Schickt uns eure Nachrichten, Erlebnisse, Fragen, Anregungen, egal was, an WhatsApp.
Vielleicht
Instagram.
Auch ein paar Filmempfehlungen.
Filmempfehlungen, das
noch
ist
nicht
geil.
So Mainstream sind.
Ich habe übrigens auch mal schon mal an das Autokino gefragt, ob wir da nicht mal so ein paar Filme.
Das wäre ja auch mal eine Idee.
Das wär, aber da ist noch gar nichts. Jetzt erstmal nächsten Monat die 20 mit dem Roswell-Experten Sebastian. Und
juhu!
Alles klar.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.